Hallo und Scheiß.
Guter Outtake.
Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich wieder mit meiner Lieblingsjugendrichterin Maria, der besten Jugendrichterin der Welt, zusammensitze, um über das Thema Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht zu sprechen. Hallo Maria.
Hi Matze. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was ist eigentlich wichtig für diese Jugend von heute? Was macht die aus? Was interessiert die? Was beeinflusst sie? Und weil wir über Jugendstrafrechte reden, stellen wir uns auch die Frage, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
Wie ihr vielleicht an unserem Ton hört, sitzen wir wieder an unserem roten Podcast-Tischchen im Podcast-Aufnahmestudio. Wir schmatzen wieder in unsere Kondensatormikrofone hinein und nicht in unsere etwas schmatzresistenteren dynamischen Mikrofone. Das nur für Aufnahme-Junkies. Trotzdem freue ich mich, dass wir hier nicht mehr auf einem wackelnden Hausboot sitzen, Maria. Und es freut mich auch, dass wir so schnell wieder zusammenkommen konnten, um eine neue Aufnahme zu machen. Was haben wir heute vor?
We are back. Wir zumindest versuchen wir es. Und wir möchten heute reden über das, was mich zum Beispiel die letzte Woche so beschäftigt hat, die Cannabis-Legalisierung. Und daran mache ich einen Themenschwerpunkt fest, nämlich die Einheitsstrafe im Jugendrecht. Klingt ein bisschen dröge, aber ich glaube, da gibt es ein paar Sachen zu erklären und ein paar Sachen zu fragen. Und vielleicht interessiert es euch ja.
Maria hat mir zwischendurch dann schon gesagt, könnte ein bisschen trocken werden, frag also ruhig viel rein, damit das kein Vortrag wird. Auf der anderen Seite könnte es tatsächlich sein, dass diejenigen von euch, die im Rahmen Jugendstrafrecht lernen oder in der Praxis wirklich auch dann sich beruflich betätigen wollen, richtig was lernen, was auch examensrelevant sein könnte.
Ja, zumindest die, die noch nicht im Geschäft sind, die wissen das.
Na sicher, aber ja. Darum sage ich die Auszubildenden. Ja. Es gibt noch eine zweite Sache, die wir vielleicht schon ankündigen können. Heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist Montag, der 8. April. Am 10. April kommen die neuen Zahlen zur bundesweiten polizeilichen Kriminalstatistik 2023 raus. Ich habe das in der letzten Folge schon angekündigt, dass das passieren wird. Und Maria, du bist angefragt worden für eine Sendung im Deutschlandfunk. Die heißt zur Diskussion 19.15 Uhr, Mittwoch, 10. April. Kannst du schon irgendwas dazu sagen, worum es geht?
Ich glaube, es geht um Jugendgewalt und um vielleicht steigende Zahlen. Da hat man mich zumindest angefragt. Ich hoffe es, wenn es denn gesendet wird, dass es dann auch so läuft. Schauen wir mal. Vielleicht hören wir uns dann da.
Ich möchte schon mal sagen, es wird wahrscheinlich auch um die Kriminalität nicht deutscher Straftäter gehen. Das derzeitige Medienframing geht so ein bisschen in die Richtung, das Thema Ausländerkriminalität wieder aufzugreifen. Ich habe in der letzten Sendung schon kurz was dazu gesagt. Wir hoffen, dass du das gut eingefangen bekommst, Maria, und dass die Presse da nicht wieder einen neuen Salto schlägt, weil ich habe es auch schon letztes Mal gesagt, es ist nichts Schlimmes passiert bisher und lass uns doch vielleicht über die Zahlen sprechen, wenn sie auch interpretierbar sind. Und das wird natürlich ein bisschen schwer, wenn am 10. April morgens die Zahlen rauskommen, Maria.
Und man am 10. April schon Ideen dazu haben soll, wie man das Problem jetzt löst, wenn man denn ein Problem ausgemacht hat. Ich habe immer noch nicht verstanden, wieso man nicht ein Problem erst ausmacht, es dann analysiert und dann nach einer Lösung sucht. Aber das ist leider immer so, vor allen Dingen im politischen Raum.
Genau. Die Presse braucht halt jetzt Informationen, weil in einer Woche, in zwei Wochen das Thema, wie man so schön sagt, tot ist. Da kann man dann noch eine Hintergrundsendung irgendwann im Abend- oder Nachtprogramm machen, aber es reicht natürlich nicht mehr für die Hauptnachrichten oder die Hauptsendezeit. Aber lass uns kurz als nächstes über Cannabis sprechen, denn der 1. April ist hinter uns. Es gab tatsächlich die Reform, eine Last-Minute-Abstimmung im Bundesrat. Das Gesetz ist durchgekommen. Das war ja durchaus überraschend, dass niemand noch Last-Minute von den Ländern so protestiert hat, dass andere aufgesprungen sind und es dann keine Mehrheit gegen das Gesetz gab. Und jetzt ist es passiert.
Ja, Das ist passiert, genau. Ihr habt es schon gehört. Aber unabhängig von der Frage, wie das jetzt ist und wer wo wann wie kiffen darf und wie viel Pflanzen wann wo wie haben darf und ob das ganze Zeug trocken oder nass ist und wie viel das dann wiegt, wenn es trocken und nass ist. Es gibt 5000 Fragen, die mit diesem Gesetz zusammenhängen. So langsam steige ich auch weiter ein, weil ich mich immer weiter und immer mehr damit befasse. Unabhängig davon, ob man das jetzt eine kluge Idee findet oder nicht, die Politik hat in das Gesetz eine sogenannte Amnestie reingestrickt. Hat also gesagt, okay, und alles, was bislang verurteilt worden ist und noch nicht zu Ende vollstreckt ist, auf Grundlage von Dingen, die jetzt nicht mehr strafbar sind, muss halt rückgängig gemacht werden, muss rückabgewickelt werden, darf nicht weiter vollstreckt werden. Also sitzt jetzt gerade jemand im Gefängnis, ausschließlich wegen des Besitzes von Cannabis unter 25 Gramm, ist übrigens nicht so irre wahrscheinlich, dass einer für unter 25 Gramm Besitz im Gefängnis sitzt, aber ist es so, dann muss der sofort entlassen werden, wenn er nur dafür sitzt. Und das hat mich in der letzten Woche reichlich beschäftigt. Wir haben tierische Probleme damit ich würde euch gerne erklären, was das für Probleme sind und was das alles mit meinem Lebensalltag zu tun hat. Und das hat ganz viel mit der Einheitsstrafe im Jugendstrafrecht zu tun. Und deshalb wollte ich euch ein bisschen erklären, was das ist.
Genau, um da schon mal vorzugreifen. Es ist also ja interessant tatsächlich, wenn es so ein bunter Blumenstrauß an Straftaten war, der vielleicht zu einer Strafe geführt hat und dann so eine Blume aus diesem Blumenstrauß auf einmal nicht mehr strafbar war und man aber aufgrund dieses Blumenstraußes eine Strafe rausgekübelt hat, dann hat das natürlich dann die allerkompliziertesten Konsequenzen, weil sich ja sozusagen das geändert hat, aufgrund dessen man verurteilen durfte.
Und das hat auch, das war der Grund, weshalb es im Bundesrat diskutiert wurde, nicht ob man zustimmt, aber ob man den Vermittlungsausschuss anruft. Die Länder, die dagegen waren oder überlegt haben, den Vermittlungsausschuss anzurufen, die waren gar nicht so sehr gegen das Gesetz und gegen die Legalisierung von Cannabis, sondern vor allen Dingen gegen diese Amnestieregelung. Da haben mehrere Bundesländer gesagt, Alter, das ist nicht so schlau. So, ich habe mit ganz vielen Praktikern diskutiert in der letzten Woche. Wir Juristen, Justizjuristen, wir verstehen alle nicht so richtig, warum es diese Amnestieregelung eigentlich geben muss. Denn es ist ja kein schreiendes Unrecht, dass wir vor einem Jahr anders, zum Beispiel als man sagen würde mit der Strafbarkeit Homosexualität oder so, dass man am Zeitpunkt X sagt, okay, alles, was wir bis gestern gemacht haben, ist so unmöglich, das geht nicht, das müssen wir, wenn das jetzt noch verstreckt wird, aufheben.
Also da war es aus deiner Sicht sinnvoll, das so zu machen.
Absolut. Mhm. Weiß gar nicht, ob das passiert ist, weiß ich gar nicht positiv. Mhm. Aber da wäre es sinnvoll, dass man sich an irgendeinem Zeitpunkt entscheidet, das ist Unrecht und das ist nicht in Ordnung, dass wir das bestraft haben. Bei der Cannabis-Legalisierung ist eine politische Entscheidung zu sagen, so ab Zeitpunkt X sagen wir, in einem gewissen geringen Ausmaß ist der Besitz von Cannabis vollkommen okay und nicht strafbar. Und das macht ja nicht das Verhalten von davor jetzt schlechter oder besser oder unerträglich, wenn dort Urteile noch vollstreckt werden. Deshalb haben wir Praktiker das alle nicht so richtig verstanden. Ich habe heute allerdings mit einer Kollegin geredet, die sagte, du, ich bin heilfroh, dass es diese Amnestie gibt, auch wenn wir damit ganz, ganz viel Arbeit haben. Ich habe gesagt, warum? Naja, in den großen Betäubungsmittelverfahren hätten wir einen Gnadenantrag nach dem anderen bekommen. Also, wenn jemand verurteilt worden ist wegen ganz viel Cannabis, meinetwegen auch nur Besitz, und eine hohe Strafe bekommen hat und jetzt es nicht mehr strafbar ist, dann kann natürlich sein Verteidiger sagen, so passt auf Kinder, der ist am 29. Februar verurteilt worden wegen Cannabisbesitzes und jetzt ist es plötzlich nicht mehr strafbar, ihr müsst den auf dem Gnadenwege rauslassen. Und in der Tat wäre das schwierig gewesen, diese Gnadenverfahren zu entscheiden. Und in der Tat machen die wahnsinnig viel Arbeit und noch viel mehr Arbeit, als diese Amnestieregelung jetzt macht. Ich finde es also gar kein doofes Argument.
Nur nochmal kurzer Exkurs. Wer regelt denn dann diese Gnadenverfahren? Was ist da der Verwaltungsweg?
Der Verwaltungsweg ist, dass der Verteidiger beantragt, zum Beispiel beantragt, im Gnadenwege von der Vollstreckung der Strafe abzusehen. Mhm. Das Ganze geht zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hört dazu meistens den Richter, der das Urteil gemacht hat, an und sagt, wie fändest du das, wenn wir das jetzt lassen würden, das weiter zu vollstrecken? Der kann dazu ein Votum abgeben und dann entscheidet die Staatsanwaltschaft darüber. Und das, wer da, welcher Behördenleiter da was gegenzeichnen muss. Ich weiß, dass ich im Justizministerium ganz viele Gnadenverfahren bearbeitet habe, wenn die dann die ganze Instanzen, den ganzen Instanzenweg gehen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr umständliches Verfahren, dieses Gnadenverfahren.
Ja, natürlich, das verstehe ich. Was ich interessant fand, war, dass es an dem Wochenende, es war ja nicht nur einfach, dass sozusagen der 1. April der Stichtag war, das war ja auch noch Ostern.
Ja.
Das heißt, da war dann Karfreitag schon Feiertag, dann war Wochenende
ja.
und dann war Ostermontag, da war also ganz schön viel Zeit dazwischen. Und da wurde hier im Hause Jugendrecht noch überraschend viel über die Feiertage gegrübelt, diskutiert und auch, es kamen auch Anrufe von offizieller Stelle so und wir haben jetzt, hast du schon gesehen, also auch die Behörden haben erst relativ spät überhaupt reagieren können, so mit letzten Erwägungen.
Ja, diese Amnestieregelung ist relativ spät ob die wirklich spät in die Entwürfe geraten ist oder ob sie vorher einfach keiner gesehen hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber erst so Ende Februar ist den ersten aufgefallen, wenn das genauso kommt, wie die das jetzt planen, dann haben wir übrigens ein Riesenproblem, weil zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes am 1. April plötzlich alle Urteile, wo es nur um den Besitz von Cannabis geht, man schnell mal aufhören muss zu vollstrecken. Und jeder Tag, also stellen wir uns vor, da sitzt jetzt jemand in Haft wegen Besitz von unter 25 Gramm. Und der Staatsanwalt guckt sich das am 2. April, weil er ja das Gesetz abgewartet hat, am 2. April an und sagt, oh, der sitzt ja seit gestern, da müsste man ja jetzt was tun. So, also bis da was passiert und der wirklich aus der Haft rausgelassen wird, vergehen ja 3 Tage. Und dann sitzt der 3 Tage zu lang und dann muss er entschädigt werden für die 3 Tage. Das war auch das Argument der einzelnen Justizminister, die dagegen waren. Immer gesagt haben, ja, es ist viel zu knapp für uns. Wir können das in der Zeit gar nicht alle Akten nachprüfen und uns angucken und schaffen das gar nicht alles. Und deshalb ist das schwierig.
Man ist als Laie so ein bisschen erstaunt, dass es für so etwas, wie es das ja häufig in der Justiz ist, schon eine Regelung gibt. Ne? So sollte ein Gesetz kommen, das eine Liberalisierung oder eine Strafmilderung oder eine Straffreiheit enthalten sollte, dann muss erstens, zweitens, drittens, viertens beachtet werden. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Liegt es daran, dass es in den letzten Jahrzehnten nicht so besonders viele Gesetze gab, die wirklich straffrei gemacht haben, was vorher strafbewehrt war, oder die wirklich Dinge weniger bestrafen, was vorher härter bestraft wurde? Oder
ich kann
was
mich
ist
an nichts erinnern.
Ja, ne?
Ich kann mich als Strafrichterin und Staatsanwältin an nichts erinnern.
Das heißt, wir hatten immer noch Verschärfungen, da ist es nicht so schlimm, genau. Weil man im Zweifelsfall Leute eher dann milder bestrafen würde, wenn man das noch vorher oder kurz nachher auskesselt.
Ja.
Und das würde den Leuten natürlich dann eher zugutekommen, dass sie vielleicht nicht nach dem neuen Gesetz verurteilt würden. Ja, okay, interessant.
Also, mir fällt spontan Homosexualität ein, auch recht spät, aber natürlich lange vor unserer Zeit. Mhm. Aber in meinem Berufsalltag kann ich mich nicht entsinnen, wann das so gewesen wäre. Es gibt aber einen Paragraphen, in dem das drinsteht. Das ist der für die interessierten Nerds unter euch, der 313 EGSTGB, also Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch. Und der ist so beschissen geschrieben, muss man jetzt echt mal so sagen. Der hat eine so doofe Syntax, dass ich einen ganzen Abend über diesen Paragraphen gebrütet habe. Ich übe das normalerweise, Paragraphen zu lesen. So. Und auf jeden Fall habe ich den ganzen Abend darüber gebrütet und habe gedacht, ist das jetzt so zu verstehen oder so. Und irgendwann habe ich den Matze gefragt und gesagt, kannst du dir mal einfach nur objektiv diesen Satz angucken und mir sagen, wie er gemeint ist. Und das war ganz interessant, weil wir gemeinsam rausgefunden haben, dass es 3 verschiedene Lesarten des Satzes mit der dort verwendeten Interpunktion gibt. Und nur eine macht wirklich Sinn, aber ich musste ganz schön puzzeln.
Genau, also ich hatte auch erst mir überlegt, das könnte was anderes heißen, dann sagte Maria, okay, das ist jetzt Lösung Nummer 3, die war ich noch gar nicht gekommen und dann irgendwann habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und wir haben dann zusammen nachgedacht und haben gesagt, naja, aber es macht eigentlich nur eine Lösung
Sinn.
Inhaltlich Sinn, ohne dass sie von der reinen Interpunktion oder von der reinen Grammatik klar so gekennzeichnet war.
Aber in der Aufregung der letzten 1,5 Wochen ist dieses Gesetz sehr unterschiedlich interpretiert worden und ich bin total gespannt, welche Blüten das noch so treiben wird.
Mhm.
Ich hatte auf jeden Fall auch schon Anfragen, wie wird denn das verstanden und wie muss man das lesen? Und Ich gebe auch nur meine Meinung wieder und hoffe, dass sie richtig ist. Wir tappen da ja alle im Dunkeln. Mhm. Und ich muss auch fairerweise sagen, also zum Beispiel hat eine Behörde in meinem Dunstkreis ein Papier verfasst, wie ist dieses neue Gesetz zu verstehen und was muss man damit machen und was muss man alles wissen und was für Fußangeln gibt's. Und das fand ich ganz großartig, denn die haben dieses Papier rumgeschickt an die verschiedenen Justizbehörden und haben auch dazu gesagt, es ist ein lebendes Papier. Also wir haben jetzt erstmal das aufgeschrieben, was wir glauben, was passieren wird und was die sinnvolle Lösung dazu ist. Wir können aber noch nicht sicher sagen, so und so ist es, so und so wird es richtig sein und das werden alle machen müssen, sondern erstmal nur einen Vorschlag dazu machen. Die haben auch aktiv dazu aufgerufen und gesagt, wenn ihr anderer Rechtsauffassung seid, wenn ihr es anders seht, dann meldet euch. Da habe ich mich auch gemeldet, weil es da um Jugendrecht ging und Jugendrecht ja immer so ein bisschen untergeordnete Rolle spielt. Und also auch mir selbst erst relativ spät aufgefallen ist, wie wichtig dieses blöde Cannabis-Gesetz für meine Jugendvollstreckung ist und was ich da jetzt alles tun muss. Aber warum das so ist, erzähle ich euch.
Und man muss dazu ja auch trotzdem sagen, vielleicht sind wir in Deutschland auch ein bisschen zu perfektionistisch oder ein bisschen zu kritisch, was so staatliche Beweglichkeit angeht. Wir haben ein liberalisierendes Gesetz, was erstmal aus vielerlei Aspekten eine gute Sache ist. Und zum Zweiten hat der Staat ja jetzt gemessen an dem ganzen Verfahren sehr schnell und sehr flexibel reagiert, auch was die konkrete Reaktion von Behörden, Staatsanwaltschaften, Gerichten und so angeht, die Probleme aufschreiben. Was haben wir heute, habe ich gesagt, den 8. April. Mhm. Und in der letzten Woche, denn es ist ja eigentlich erst eine gute Woche her, dass dieses Gesetz gilt, ist ja unglaublich viel passiert und es sind auch schon unglaublich viele Sachen geklärt worden.
Ne? Auch im Vorfeld sind unglaublich, also dass es durchkam, das Gesetz ist ja am 26.3. gewesen, das ist der Dienstag davor, also so gut 6 Tage vor dem 1. April. Schon dort haben ganz viele Behörden, weiß ich, ihre kompletten Akten durchgeguckt oder zumindest alles getan, was sie konnten, um die wichtigen Sachen anzugucken, die Haftsachen anzugucken, schon mal nachgeschaut, was jetzt alles zu veranlassen ist. Und uns hat jemand sehr Nettes geschrieben, dass er sich ganz lange mit dem Cannabis-Gesetz befasst hat und auch mit der Legalisierung in anderen Ländern befasst hat. Und der schrieb, und fand ich eigentlich ein ganz, ganz hübsches Bild, sagt, man darf das nicht statisch verstehen. Das ist ja jetzt nicht ein Punkt X, an dem etwas passiert, sondern es ist eine Dynamik und eine Entwicklung. Und auch dieses Gesetz wird irgendwann daraus hinauslaufen, dass man vielleicht in Apotheken oder speziellen Shops Cannabis kaufen kann. Das ist jetzt noch nicht so, das soll ja erst in so Versuchsräumen passieren, also in Versuchsstätten passieren, damit man gucken kann, wie das läuft. Aber dieses Gesetz nicht als punktuelles Ereignis zu verstehen, sondern als Entwicklung, mir als Juristin fällt das ein bisschen schwer. Ich hätte gern zum Punkt X gewusst, was ist richtig, was ist falsch, was muss ich als nächstes machen, womit bin ich auf der sicheren Seite und womit definitiv nicht. Und das ist so ein bisschen, wenn man plötzlich was legalisiert, was vorher strafbar war, ist das nicht so ganz einfach. Und damit können wir Juristen nicht so ganz gut leben.
Da sage ich noch eine Sache dazu. Also vielen Dank für deine Mail, die war wirklich sehr hilfreich. Derjenige, der das geschrieben hat, der hat da eine juristische Hausarbeit dazu geschrieben. Und der hatte als Referenzpunkt nur für diejenigen, die sich dafür interessieren, auch Uruguay angeführt. Mhm. Das war mir überhaupt nicht bekannt, dass es da eine relevante Gesetzgebung zu dem Thema gab. Aber Maria sagt, sie wusste es. Mhm. Okay, ich wusste es nicht. Wer also da auch nochmal reingucken möchte, wie die es da machen, das ist nochmal im Gegensatz zu Niederlande, Portugal, Kanada, Teilen der USA-Staaten, die immer so genannt werden in dem Bereich als sogenannte Vorreiter der Legalisierung, ist Uruguay nochmal ein ganz anderer interessanter Referenzpunkt. Ich will auch noch sagen, dass im letzten Lage der Nation Podcast auch kurz berichtet wird, hier ist jetzt wirklich eingeführt worden und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Die haben interessanterweise darauf verwiesen, dass diese ganzen Karten, die momentan so durch die Gegend gereicht werden, die Bubatz-Karte und alles da, wo dann so Gebäude oder Stadtteile markiert werden, ab wo ist es erlaubt, Cannabis anzubauen oder zu konsumieren oder whatever, dass die alle nur pseudogenau sind und gar nicht wirklich korrekt, weil teilweise die Formulierungen so sind, dass es nicht alleine um Abstände in Metern oder so geht. Da geht es dann auch um Sichtweite, also direkt sichtbar. Das heißt, wenn das Ganze um die Ecke eines Kindergartens passiert, aber noch nicht die, ich weiß nicht, was drin steht, 100 Meter oder so entfernt ist, dann kann es trotzdem schon legal sein. Also es ist nicht alles so ganz klar und man kann dann Zirkelstrich drumrum machen, so einen Kreis, und dann ist es klar. Interessant, was sich da noch so ergeben wird und ob es überhaupt pragmatisch umsetzbar ist oder wie sich dann noch bestimmte Überlegungen verändern werden.
Also ich sehe da schon die Diskussion vor Gericht, ob man vom Spielplatz aus den kiffenden Mitbürger sehen konnte oder nicht. So, das wird ein Riesenspaß.
Auf dem Scheitelpunkt der Schaukel.
Genau, na, hoch genug geschaukelt hat das Kind, konnte den kiffenden Mitbürger sehen. Ja, das ist lustig, aber ich wäre ja dafür, die 100 Meter dann wenigstens mit dem Zirkel zu nehmen. Dann könnte man nämlich diese Karten nehmen und sagen, da hast du dich aufgehalten und da nicht, ist auch egal. Wir wohnen neben einem Kindergarten, wir können das also vergessen.
Zwischen einem Kindergarten und auch noch einer Bildungseinrichtung, also da ist alles verboten.
Ja. Mann, ist das schade.
Wobei ich sagen muss, Entschuldigung, Kindergärten gelten nach dem derzeitigen Gesetz auch als Bildungseinrichtungen. Die unterstehen ja nicht mehr dem Sozialministerium in der Aufsicht, sondern dem Kultusministerium, weil frühkindliche Bildung bereits auch Bildung ist. Naja, okay. Egal. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich im Vorhinein sagen wollte. Wir haben nettes Feedback bekommen, auch ansonsten. Einige, also eine ganze Menge von Leuten haben sich wirklich gefreut, offensichtlich, dass wir wieder senden.
Dass es uns wieder gibt.
Da freue ich mich natürlich auch wieder, dass ihr euch gefreut habt und so weiter. Wir sind also eine große, kuschelige Gemeinschaft und freuen uns miteinander, dass es wieder funktioniert. Und jetzt gebe ich an dich, Maria, und du erzählst uns ein bisschen was zum Thema Einheitsstrafe oder Gesamtstrafe.
Ja, genau. Mhm. Genau das. Also, wie läuft das normalerweise im Strafrecht? Jemand begeht eine Straftat. Sagen wir einen Diebstahl. Dann steht dazu im Gesetz, jetzt wörtlich, wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So steht es im Gesetz.
Das ist ein Diebstahl, oder?
Das ist ein Diebstahl. Fremde, bewegliche Sache. Kann also kein Haus klauen. Ja? Fremd muss auch sein. Also ich kann nichts klauen, was dir und mir zusammengehört. Man muss es einem anderen wegnehmen, nicht sich selbst. Und man muss die Absicht haben, die Sache sich oder einem anderen zuzueignen. Das heißt, jemand anders muss sie dauerhaft behalten wollen. Entweder ich selber oder ich klaue es für dich und schenke es dir und dann musst du es dauerhaft behalten.
Oh, das war nett.
Ja. Und dann ist das Ganze wird bestraft mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Okay. Wir haben einen Diebstahl. Die Bandbreite der möglichen Strafen geht von Geldstrafe bis 5 Jahre. Eine Geldstrafe muss mindestens 5 und darf höchstens 365 Tagessätze hoch sein.
Kurze Unterbrechung. Matthias hier aus dem Schnittraum des Jugendrechts-Podcasts. Das Ding ist, die maximale Anzahl von Tagessätzen beträgt nicht 365, sondern 360. So steht es im Strafgesetzbuch, Paragraph 40. Dort heißt es, die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens 5 und, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens 360 volle Tagessätze. Tja. Vielen Dank an dieser Stelle an Christian, der selbst Justizangestellte ausbildet und uns bereits einige Stunden nach Veröffentlichung der ersten Version dieser Folge auf den Fauxpas hingewiesen hat. Wir werden noch 2-3 Mal von 365 Tagessätzen sprechen, es müssten aber immer 360 Tagessätze sein. Und nun zurück zur Sendung. Okay, und die Tagessätze, das misst sich wieder danach, wie viel jemand verdient, also zum Leben hat und...
Nicht die Tagessatzanzahl, sondern die Tagessatzhöhe.
Entschuldigung, ja,
wir werfen ja am Ende aus 30 Tagessätze à 40 Euro zum Beispiel, wären 1200 Euro. 30 Tagessätze ist die Tagessatzanzahl. Das bemisst sich daran, wie blöd die Tat war und was die Umstände so hergeben. Und die Tagessatzhöhe à 40 Euro bemisst sich am Einkommen desjenigen. Also wir versuchen, Geldstrafen so gerecht zu machen, dass sie sich immer am Einkommen von demjenigen ausrichten, der dort die Strafe erhält. Also aber fangen wir erstmal an. Tagessatzanzahl 5 bis 365. Das ist die Range, bei der ich mich sozusagen befinde. Ein Tagessatz, also die Tagessatzhöhe, kann variieren zwischen 1 Euro und 30.000 Euro. Das ist die Range, die ich dort habe. Das heißt, die habe ich eben schon gesagt, die Anzahl der Tagessätze bemisst sich nach den Regeln der Strafzumessung, also ob es B- oder entlastende Umstände gibt, ob das jemand schon 1000 Mal gemacht hat, ob er was besonders Wertvolles geklaut hat, was auch immer, und die Höhe des Tagessatzes am Nettoeinkommen. Damit ist die Geldstrafe wie hoch mindestens, Matze?
Naja, bei 5 Tages, also bei 5 Tagen, die man mindestens haben muss und mindestens 1 Euro, wären das dann 5 Euro.
Genau, mindestens 5 Euro. Und höchstens?
365 mal 30.000.
Sind 10.950.000 Euro. Das ist also die höchste Geldstrafe, die man auskesseln könnte.
Mhm.
Habe ich noch nicht erlebt. Tagessatzhöhe von…
Schaltjahre?
Boah, hör auf. Tagessatz… Knoten im Kopf.
Sind es dann 365,25?
Immer 365 Tage. Aber ihr seht schon, damit einer eine Tagessatzhöhe von 30.000 Euro bekommt, müsste er ja 900.000 Euro monatlich verdienen. Hat man mal bei Profifußballern oder so, dass das irgendwie vielleicht hinkommt, aber das müssen auch schon richtig geile sein.
Und das muss ja auch netto eigentlich sein,
ja,
ne?
Das muss netto sein. Wenn jemand jetzt 2 Diebstähle begeht, geht's anders. Dann muss man für jeden der einzelnen Diebstähle eine individuelle Einzelstrafe festlegen. Also pro Tat eine einzelne Strafe. Zum Beispiel für den einen 30 Tagessätze und für den zweiten, weil er hier vielleicht jemanden wertvolleren Gegenstand geklaut hat, 50 Tagessätze. Aus diesen beiden Einzelstrafen, 30 Tagessätze, zum Beispiel a 30 Euro, oder 50 Tagessätze a 30 Euro, bilde ich eine Gesamtstrafe. Ziehe diese beiden also zusammen.
Und das werden dann 80 Tagessätze?
Nee, eben nicht. Es muss mindestens ein weniger als die Summe sein, also maximal 79.
Also es gibt auf jeden Fall Mengenrabatt.
Ja.
Hm.
Auf jeden Fall muss es einer weniger sein als die Summe. Und es muss auch die höchste Einzelstrafe, also 50 Tagessätze, muss überschritten sein. Das heißt, muss mindestens 51, darf maximal 79 sein.
Das habe ich nicht verstanden.
Nochmal.
Also erst habe ich verstanden, aber diesen zweiten Teil.
Du bildest eine Gesamtstrafe aus 30 und 50 Tagessätzen. Mhm. Einfach addieren darfst du es nicht, es
79.
muss einen drunter bleiben. Genau. Es darf aber insgesamt auch nicht weniger sein als das höchste von beiden plus 1.
Also es muss mindestens 51
ja,
sein.
Genau.
Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden.
Es gibt auch eine Rechenformel dazu. Das ist nur so eine Faustformel, die steht nirgendwo im Gesetz. Die bringt man aber jungen Menschen, die in der Justiz arbeiten, bei. Und die Faustformel ist, man nimmt die höchste Einzelstrafe, in unserem Fall 50, und addiert sie mit der Hälfte der verbleibenden.
Also Strafen. 15
Ja,
Tagessätze.
Also wären es wie viele Tagessätze?
65.
Richtig.
Heißt es nicht irgendwo Judex non calculat?
Ja. Hat mich auch schon immer zum Wahnsinn getrieben. Mancher Jugendstrafrechner muss ich nicht so viel rechnen.
Also für diejenigen, die wirklich, also ne, ihr habt es verstanden, also der Richter, die Richterin rechnet nicht, weil erstens können sie es nicht und zweitens finden sie es unter ihrer Würde, aber…
Oh, das ist gemein. Also ich sage immer, ich habe ja extra Jura studiert, damit ich nicht mehr rechnen muss. Ja.
Nochmal ein kurzer Exkurs, wer macht das denn eigentlich dann für euch? Weil irgendwer muss es ja rechnen.
Wir rechnen das schon selber. Das schaffen wir gerade so.
Okay.
Wir haben ja auch Taschenrechner. Kriegen wir hin.
Weil die RechtspflegerInnen, die können das doch auch.
Die rechnen das am Ende aus natürlich, was die Gesamtstrafe ist. Aber ich meine, das kriegt auch jeder ins Handy eingetickert. So, soweit so gut. Man muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe ja eben gesagt, die Höhe des Tagessatzes, des einzelnen Tagessatzes, bemisst sich am Nettoeinkommen. Und zwar immer, es ist ja ein Tagessatz, Nettoeinkommen durch 30. Also wenn du 3.000 Euro netto pro Monat verdienst, ist der Tagessatz wie hoch?
Naja, dann sind das 3.000 im Monat, also 3.000 durch 30.
Und das ist wie viel?
100.
Glück gehabt. Matze kann nämlich auch nicht gut rechnen, nee, ist ja kein Jurist.
Ich war nur gerade tatsächlich bei einem anderen Gedanken. Es muss doch auch das Existenzminimum für dich noch übrig bleiben in dem ganzen Rechenspiel, oder?
Nein.
Echt?
Menschen, die Hartz IV bekommen, früher Hartz IV, heute Bürgergeld bekommen, leben ja am Existenzminimum. Auch die kriegen einen Tagessatz und zwar in Höhe von 10 Euro. Weil man davon ausgeht, dass sie ungefähr 300 Euro zum Leben zur Verfügung haben. Man rechnet nicht das Existenzminimum ab.
Okay.
Das ist krass. Und das ist auch schon ein Riesenproblem an dieser Rechnerei mit den 30, die mit dem geteilt durch 30, Netto-Monatseinkommen geteilt durch 30. Es ist deshalb schon ein riesener Hinkefuß, weil Menschen, die über 3.000 Euro monatlich verfügen, ja viel besser etwas davon abgeben können. Die sparen am Essen gehen und am ins Kino gehen und am neue Jeans kaufen. Mhm. Jemand, der am Existenzminimum lebt, der spart am Essen. Also da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, woran man noch sparen könnte. Ne? Und deshalb ist es nur bedingt gerecht. Und je mehr man sich dem Existenzminimum nähert, desto ungerechter wird es eigentlich.
Ja, haben wir auch schon mal besprochen.
Haben wir schon mal drüber geredet. Mhm. Okay, also jetzt wird kompliziert. Es begeht jemand 3 Diebstahlstaten. Die Einzelstrafen sind 30, 50 und 60 Tagessätze.
Mhm.
Wie hoch ist meine Gesamtstrafe, Matze?
139.
Was? Ja, das ist die höchste. Aber unsere Faustformel?
Maria?
Kurzes Gedächtnis.
Ganz kurz, so halb off record, wird das jetzt eine Rechenaufgabe, weil ich mache die ganze Zeit noch andere Sachen hier, da muss ich jetzt wirklich besser zuhören.
Ja, ich hatte eh gut zuhören.
Okay, also.
Also 30, 15, 60 Tagessätze. Mhm. Du hast schon gesagt, 139, höchstens 61 mindestens, aber meine Faustformel. Wir nehmen das Höchste.
Und dann rechnen wir die
Hälfte vom Rest.
Die Hälfte vom, ja, weil das ist bei 3 jetzt, ich dachte die Hälfte vom zweiten, aber die Hälfte vom Rest.
Ja, genau, vom addierten Rest.
Aber den darf man addieren, ohne dass man wieder einen davon abzieht.
Ja.
Die Hälfte vom addierten Rest, okay, alles klar.
30, 50, 60, wie viel wäre das?
Also 60 im Sinn, dann 50 und 30 sind 80, davon die Hälfte sind 40. Mhm. Dann machen wir 120 oder sowas.
Nee, machen wir 100. 60 plus 40.
Ach so, okay.
60 plus 40 sind dann 100 Tagessätze. Das ist die Faustformel. Also das ist das, was jeder Jurist, wenn er so eine Gesamtstrafenberechnung hat, so ungefähr im Hinterkopf hat. Da muss man sich aber nicht sklavisch dran halten. Wenn zum Beispiel einer in einer Nacht 10 verschiedene Menschen in einer Disco beklaut hat, 10 verschiedene Diebstahlstaten begangen hat, dann gibt es einen engen inhaltlichen Zusammenhang und auch einen engen zeitlichen Zusammenhang. Und dann würde man die Gesamtstrafe enger fassen.
Warum?
Weil das so eine Art Reihentat ist, ne, die man immer wieder ausführt, wo man in einem Tatzusammenhang immer wieder dieselbe Straftat begeht, aber es sozusagen in so einer Reihe ist und es total willkürlich ist, ob es 8 sind oder 10. Wenn du jetzt sagst, ich gehe an 10 verschiedenen Abenden los und klaue immer einem in der Disco was oder an 10 verschiedenen Samstagen, dann hat das ja einen anderen Unwertgehalt, als wenn ich am selben Abend 10 verschiedenen Leuten was klaue.
Ja, ich finde das nur alles echt ganz schön willkürlich, weil man die Juristerei hat ja irgendwann auch mal entschlossen, überhaupt an dem Abend aus den 10 Diebstählen 10 Taten zu machen. Ne?
So. Das ist übrigens nicht gesetzt. Ne? Kommt drauf an, wenn einer in einem Tanz über die Tanzfläche zieht und dabei 10 Portemonnaies zieht, dann kann man das auch als eine Tat sehen mit 10 Geschädigten. Könnte man auch.
Okay.
Aber so, nehmen wir mal an, er macht das jede Stunde eins. Ne? Mhm. Es gibt aber deshalb einen engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang. Und deshalb würde man die Gesamtstrafe enger fassen. Also der kriegt für jede dieser 10 Taten 10 Tagessätze und dann macht man daraus nicht 100 darf man ja eh nicht, sondern nur 99 und minimal 11. Moment, dann wären das 10 plus 45, also 55 wäre die Faustformel. Man würde aber wahrscheinlich so 30, 40 machen als Gesamtstrafe.
Gesetzt den Fall, dass die Einzeltaten auch ungefähr gleichwertig sind.
Na klar. Und das ist dann auch immer noch eine Differenzierung, ob die Taten nicht gleichwertig sind. Ne? Also Straf erhöhen könnte sich zum Beispiel auswirken, wenn einer der Beklauten im Rollstuhl saß, behindert ist, sich nicht richtig wehren kann.
Ich wollte gerade sagen, war mein Beispiel, wenn du bei einem Rollstuhl das Rad abmontierst, während er auf dem Klo ist.
Das ist richtig scheiße. Das wäre vielleicht auch noch eine Sachbeschädigung, kein Diebstahl, aber egal.
Aber es wird dann
auf dem Klo ist? Also
Straßenverkehrsgefährdung.
Machen wir mal nicht weiter den Fall. Also auf jeden Fall ist das nicht sklavisch.
Mhm.
Enger Zusammenzug macht übrigens bei Betäubungsmitteltaten total viel Sinn. Wenn einer jede Woche 20 Gramm vercheckt, an drei oder vier verschiedene Leute, die er kennt und an die er verkauft und das an 100 Tagen hintereinander macht oder in 100 Wochen hintereinander, dann hat er 100 Taten. Wenn wir für jede einzelne Handelstat hat eigentlich eine Regelstrafrahmen von einem Jahr, dann hast du 100 mal ein Jahr. Das sind eine ganze Ecke Zeit. Und wenn du dann dich an die Faustformel halten würdest, wäre es 1 plus 99 durch 2. Das ist schon so viel Strafe, wie wir in Jahren gar nicht zur Verfügung haben.
Und bei Drogenhandel gibt es auch nicht die Unterscheidung zwischen gewerbsmäßig und, also bei Betrug gäbe es das ja zum Beispiel, also was du jetzt geschildert hast, es wäre ja so viele Taten, dass man davon leben könnte. Mhm. Da gibt es aber bei Drogen nicht diese Abstufung zwischen gewerbsmäßig und zwischendurch mal verchecken, oder?
Doch, gibt es auch noch.
Okay, weil das wollte ich gerade sagen, wenn das hier jemand jede Woche oder jeden Monat so und so viele Taten
macht.
Dann
ist das eher gewerbsmäßig. Mhm. Also das ist. Und gerade bei diesen Massentaten, wo man ganz beliebt ist, auch eBay-Betrüger, ne? Da hat einer einen Lauf und macht das ein Wochenende lang bei 438 Leuten. Das sind 438 einzelne Taten. Wenn man die nach der Faustformel zusammenrechnen würde, käme eine ganze Menge bei rum. Muss man schon ein bisschen Zusammenzug machen dafür, dass der das Unrecht sich in einem relativ engen zeitlichen Zusammenhang ausgedacht hat. Ob das so sein muss oder nicht, stelle ich mal so dahin. Wir machen das auf jeden Fall so. Mhm. Ich würde mal einen kleinen Fall bilden.
Mach mal.
Vincent. Vincent ist 23. Es läuft gerade bei ihm nicht so rund. Und so kommt es dazu, dass er an einem verhängnisvollen Samstagabend beim Feiern deutlich zu viel trinkt. Er schwankt, stolpert rum, rempelt Leute an. Es gibt Wortgefechte und kleinere Auseinandersetzungen. Irgendwann wird es den Türstehern zu bunt und sie werfen ihn aus dem Club raus. Ich hatte da übrigens vorher aus der Disco rausstehen und habe gedacht, oh, das sagt man bestimmt heute nicht mehr. Gehen die jungen Menschen noch in Discos oder gehen die in Clubs? Man weiß es nicht.
In unserer norddeutschen Großstadt heißt es immer Clubs, aber vielleicht heißt es in eher ländlicheren Gegenden mit großen Lokalitäten, wo
noch
man…
Noch Diskothek? Ja.
I don't know.
Ha, da könnt ihr uns mal weiterhelfen, schreibt uns mal ob wir uns ordentlich ausdrucken. Also ich habe mir gedacht, ich schreibe mal Clubs. Vincent will sich das nicht gefallen lassen, dass er da rausgeschickt wurde. Immer wieder läuft er zu den Türstehern, pöbelt rum und wird ausfallend. Als er einen der Beteiligten einen dreckigen Hurensohn nennt und ihn auch noch anspuckt, wird es dem zu viel und er ruft die Polizei. Als die Polizei eintrifft und den Sachverhalt klären will, schreit Vincent auch hier herum und beleidigt die Beamten. ACAB, schreit er mehrfach. Letztlich gelingt es denen, ihn von dem Ort des Clubs wegzuschieben. Sie nehmen seine Personalien auf und schicken ihn einfach nach Hause. Nur 20 Minuten später melden sich die Türsteher wieder bei der Polizei. Vincent ist wieder da. Er bepöbelt weiter Türsteher und andere Gäste und hat nun auch einen der Security-Leute mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nicht doll, aber das Opfer hat eine Prellung im Kiefer. Die Polizei rückt also erneut an und befasst sich nochmal mit Vincent. Weil er sich einfach nicht beruhigen will, legen sie ihm Handschellen an und durchsuchen ihn. Und was finden sie? Ein Tütchen Cannabis in seiner rechten Jackentasche. So, das alles spielt im Jahr 2023. Wir haben noch kein Cannabis-Legalisierungsgesetz. Und es ist einfach noch strafbar, dieses Cannabis zu besitzen.
Und kurz dazwischen gefragt, Vincent ist wie alt?
23. Vincent hat einen Türsteher beleidigt. Erste Tat, Beleidigung. Dann kommt die Polizei und er sagt ACAB. Zweite Tat, noch eine Beleidigung. Dann wird er weggeschickt und kommt wieder und schlägt jemanden. Das ist eine Körperverletzung. Dritte Tat. Und dann wird er durchsucht und hat Cannabis bei sich. Vierte Tat. Wir haben also vier Taten, für die der Strafrichter wie viele Einzelstrafen aushaut?
Für vier Taten gibt's vier Strafen.
Ja, genau. Große Rechenleistung. Oh,
jetzt muss ich schon wieder diesen ich habe das schon wieder vergessen, Marie.
Schrag dich nicht.
Doch, ich weiß noch ungefähr.
Ist gut.
Immer minus eins bei mehr als ein, die Verbleibenden unter der Höchsttagessatzhöhe addieren und davon ungefähr die Hälfte.
Ja. Mhm. Steht übrigens in Paragraph 40 StGB, falls einer nachlesen will.
Okay, gut.
Nicht das mit der Faustformel, aber der ganze andere Kram. Nehmen wir mal an, Vincent hat noch nie solche Probleme, er kommt ohne Vorbelastung ins Gericht. Ehrlich gesagt, wenn man so eine Nummer macht wie der, dann endet das schon in einer Anklage. Also das einzustellen wäre jetzt ein bisschen sportlich. Vor allen Dingen stellt die Polizei zumindest, die Staatsanwaltschaft zumindest hier in unserer norddeutschen Großstadt nichts ein, was mit Beleidigung von Polizeibeamten einhergegangen ist. Zumindest nicht, wenn die Anzeige erstattet haben. Möglicherweise würde es also wegen der Beleidigung der Türsteher und der Polizisten 30 Tagessätze geben, also zweimal 30 Tagessätze, wegen der Körperverletzung 50 Tagessätze und wegen des Cannabisbesitzes, wir haben hier nur 7 Gramm gehabt, 15 Tagessätze. Mhm. Daraus wird eine Gesamtstrafe gebildet. Mhm. Rechnerisch wären so ungefähr 85 Tagessätze in Ordnung.
50 plus 30 plus 30 plus 15.
Nee. 50 im Sinn?
Nein, aber ich meine, erstmal wäre die reine Addierung wären 50 plus 30 plus 30 plus 50. Ich wollte nur sagen, dass ich aufgepasst habe.
Ja, hast du super gemacht. Er hat mitgeschrieben.
Und das wäre dann 50 im Sinn und dann 30 plus 30 plus 15 sind 75. Davon ungefähr die Hälfte sind wir bei 38, 37.
Genau, also 50 Tagessätze plus 35, ungefähr 85 Tagessätze wären in Ordnung. Jetzt ist das alles in einem Lauf passiert. Er war einmal besoffen, hat einmal richtig Scheiß gemacht. Man würde, glaube ich, so ein Ding so zu etwa 70 Tagessätzen zusammenfassen. Das ist total Pi mal Daumen. Matthias guckt mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Aber das wäre so für mich in Ordnung. Also Vincent ist Angestellter bei der Stadt und verdient hier 1.800 Euro netto. Mhm. Und damit beträgt der Tagessatz wie viel, Matthias?
Pass auf, ihr müsst Folgendes wissen. Wir nehmen diese Szene bereits zum dritten Mal auf. Es gab verschiedene Missverständnisse. Ich habe gesagt, hör bitte auf, mich abzufragen. Dann habe ich irgendwann 50 gesagt. Und Maria sagte, nee, 60, ne? Also sage ich jetzt 60. Aber ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich kann eigentlich mindestens genauso gut Kopf rechnen wie Maria.
Das ist super. Das ist eine Spitzenreferenz.
Aber ich war gerade wirklich abgelenkt durch bestimmte Tonprobleme. Also 60 Maria,
Vincent
60
ist
Euro.
Vincent ist Angestellter, er verdient 1.800 Euro netto. Da wir die Tagessatzhöhe daran bemessen, wie viel er pro Tag hat, ein Tagessatz, deshalb heißt
durch
das
30.
so, durch 30, 1.800 durch 30 sind 60, also ein Tagessatz beträgt 60 Euro. Er muss also 70 Euro, 70 Tagessätze a 60 Euro bezahlen. Das sind 4.200 Euro. Jetzt kommt der 1.4.24. Und die Geldstrafe ist noch nicht vollstreckt. Er konnte noch nicht alles bezahlen. Und das neue Gesetz sagt, wenn noch nicht vollstreckt ist, dann muss der Teil der Strafe, der auf Cannabisbesitz beruht, entfallen. Also die Staatsanwaltschaft hat Vincents Fall ausgegraben und muss nun zusehen, dass da erneut entschieden wird. Ausgegraben ist übrigens das richtige Wort. Denn bis zum 1.4. fielen alle möglichen Tathandlungen und alle möglichen Betäubungsmittel unter einen Paragraphen, nämlich Paragraph 29 BTMG. Da war ganz viel drin. Das heißt, man kann an den Paragraphen, nachdem man verurteilt hat, und das ist das, was meistens im Bundeszentralregister und auch in den Statistiken steht, nicht erkennen, dass es Cannabis war und auch nicht, dass es Besitz war.
Sondern nur Betäubungsmittel.
Sondern nur Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mhm. Das ist voll doof, weil wir jetzt diese Fälle mit dem Besitz Cannabis nicht einfach raussortieren können. Wir können keinen Computer eingeben, such mir mal alle Fälle, wo wir wegen Cannabisbesitzes verurteilt haben, raus. Das geht nicht. Wir können nur alle Fälle raussuchen, wo wegen 29 BTMG verurteilt worden ist. Und die gucken wir. Wir, sage ich, wir Jugendrichter, die Jugendsachen, aber die Staatsanwaltschaft, alle anderen Fälle einzeln durch. Alles, was noch nicht vollstreckt ist.
Kann man nicht einfach in eurem Office-Programm, was ihr da habt, dieses interne, in eurem Fall heißt das Eureka Straf, kann man da nicht einfach Cannabis in die Volltextsuche eingeben und dann findet man alle Urteile, weil in dem Tenor ja immer Cannabis drinstehen muss.
Ihr seht mich herzlich lachen. Es steht übrigens nicht im Tenor drin, Cannabis zwingend, sondern unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wäre der Tenor, der richtige. Mancher schreibt in Klammern Cannabis dahinter, aber ist keine Garant. Du musst also das Betäubungsmittel selber nicht in den Tenor schreiben und eine Volltextsuche gibt es natürlich nicht.
Und ich habe das ja rhetorisch gefragt, es ist auch gar nicht gesagt, dass die Leute das alle in dieses Programm so eintragen, oder?
Richtig.
Die Richtenden können die Urteile doch verfassen, wie sie wollen. Hauptsache am Ende landet dieser Brief mit dem Urteil bei allen Beteiligten und ist gestempelt und ist gültig.
Genau. Also selbst wenn du Paragraph 2 Pippi Langstrumpf Land drunter schreibst, wäre das auch. Also wäre nicht, nein, nicht lustig, aber wäre möglich. Man kann also anhand des Paragraphen überhaupt nicht erkennen, ob hier einer Cannabis besessen, Kokain angekauft oder Heroin ins Land eingeführt hat. Das kann man leider nicht sehen. Und das ist blöd, weil man so alle Fälle des Cannabisbesitzes nicht einfach im Computer raussuchen kann, sondern sich einfach alles einzeln angucken muss. Alle Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland graben gerade alle Fälle raus, die noch nicht vollstreckt sind und in denen wegen Betäubungsmittelbesitzes oder wegen Betäubungsmittelverstoßes, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, so ist richtig, verurteilt worden ist. Das ist krass. Und das macht wahnsinnig viel Arbeit.
Und das machen die Staatsanwaltschaften oder die Gerichte?
Das machen in allen Fällen von Erwachsenenstrafrecht, das viel, viel mehr ist, die Staatsanwaltschaften, weil die Vollstreckungsbehörde sind. Besonderheit im Jugendstrafrecht, da ist die Vollstreckungsbehörde, der Vollstreckungsleiter der Jugendrichter. Das geben wir nicht an die Staatsanwaltschaft zurück und lassen die vollstrecken, sondern die Vollstreckung bleibt beim Jugendrichter. Und deshalb sind wir auch dafür zuständig, alle Jugendurteile jetzt durchzugucken. Ich habe das in der letzten Woche für mein kleines Amtsgericht kompletto gemacht. Alle Urteile angeguckt, in denen es um die Vollstreckung von Betäubungsmittelrecht ging. So wahnsinnig viele waren das nicht, aber es haben sich da schon wahnsinnig viele Probleme aufgetan. Und ich will nicht wissen, was diese Staatsanwaltschaften in den großen Städten Frankfurt, München, Hamburg, was die gerade da mit diesen Verfahren machen müssen. Die sterben da wahrscheinlich gerade. Die sollen ja eigentlich auch noch Straftaten verfolgen und ihren Hauptjob machen. Und wahrscheinlich gehen die da gerade alle unter in diesen Aktenbergen, wo man wirklich in jede einzelne Mistakte einzeln reingucken muss.
Und vielleicht darf ich das sagen, es ist ja auch nicht immer sofort bewusst den Leuten, die im Jugendrecht JugendrichterInnen sind, dass sie da, weil sie Vollstreckungsbeaufsichtigende, Vollstreckungsleiter sind, das auch tun müssen, ne?
Also ich habe es am 2. April gemerkt, muss man jetzt mal fairerweise sagen. Ich bin echt im Thema und ich habe auch das Cannabisgesetz mitverfolgt, aber dass mich das deshalb betrifft, weil ich Jugendstrafsachen vollstrecke. Und also ich habe am 2. April die Leiterin unserer Betäubungsmittelabteilung der Staatsanwaltschaft zufällig auf dem Gang in meinem Gericht getroffen und habe gesagt, macht ihr das auch für die Jugendlichen? Und sie hat mich angestrahlt und gesagt, nee, Hase, das ist euer Job. Das haben wir nicht für euch gemacht. Und erst da ist mir aufgegangen, dass wir das tun müssen. Ich habe ein Riesenrad angedreht, aber das wird den anderen Jugendrichtern in Deutschland nicht anders gehen. Also ihr könnt es peinlich finden, dass mir das nicht aufgefallen ist, aber also man hat es einfach nicht so auf dem Schirm, wer da was macht in so einem Ablauf, der total ungewöhnlich ist, weil normalerweise sammeln Staatsanwaltschaften nicht nach einem Delikt sortiert Akten raus und gucken, wo sie jetzt eine Strafe erlassen müssen, weil wir, wie gesagt, noch nie eine Amnestie hatten. Deshalb war es mir auch durchgerutscht. Ich habe aber zwischen dem 3. April und dem 8. April oder sagen wir zwischen dem 3. und dem 5., wie bescheuert, mir diese Verfahren angeguckt und fast schon alles rausgesammelt und bin zu keinen, also in meinem Bereich sitzt niemand gerade im Gefängnis auf der Grundlage von nur Cannabisbesitz. Das heißt, da muss ich erstmal keine Schweißperlen auf der Stirn haben.
Und es muss auch keiner entschädigt werden?
Nee, im Moment nicht. Mhm. Aber natürlich gibt es Fälle, und davon will ich auch erzählen, die dann kompliziert sind und wo es dann schwierig wird. Naja, gut. Also hier in Vinzenz' Fall ist das nicht so schlimm. Der Cannabisbesitz fällt raus. Der zuständige Richter wird also aus den verbleibenden Einzelstrafen, unsere 15 Tagessätze sind rausgefallen, das war für Cannabis. Für die 2 Beleidigungen hatten wir je 30 und für die Körperverletzung 50, eine neue Gesamtstrafe bilden. Und das ist gar kein großes Problem. Man wird wahrscheinlich jetzt statt bei 70 Tagessätzen insgesamt bei so 60 landen. Und dann setzt man die neu fest. So läuft das bei Erwachsenen.
Aber man macht da nicht zwingend so eine Prozentrechnung, dass man sagt, 15 ist der Prozentanteil von, wie viel waren wir, 75 oder so?
Also keine Ahnung, ob die Strafrichter auf diese Idee kommen werden, das zu tun, oder die Staatsanwaltschaften auf die Idee kommen werden, das zu beantragen. Ich glaube, dass alle sich diese Mühe nicht machen werden. Wenn jemand einen Verteidiger hat, der argumentiert und sagt, also aber ausschlaggebend für diese Verurteilung, für die Höhe der Verurteilung war aber dieser Cannabisbesitz und das ist jetzt alles weggefallen und der Rest ist Kleinscheiß, dann ist das eine andere Argumentationslinie, als zu sagen, der Rest ist das, was den Kohl fett macht, und der Cannabisbesitz war der Kleinscheiß, der dabei war. In meinem Beispielsfall sieht man es ein bisschen an 2 Beleidigungen je 30 Tagessätze, Körperverletzung 50 Tagessätze und Cannabisbesitz 7 Gramm 15 Tagessätze. Ist zumindest in meinem Bereich wäre das hier vollkommen normal. Ja, und da ist da der Cannabisbesitz das kleinste Licht, so, weil es nur 7 Gramm war.
Aber jetzt ist dieser Vincent hier schon 23. Also ja, eigentlich ist das ja gar nichts, was mit Jugendstrafrecht zu tun
genau
hat.
Genau, ich wollte nur, damit ihr versteht, wie das bei Erwachsenen läuft und was daran der Gesetzgeber sich gedacht hat, nämlich, dass man diese Einzelstrafen, die zusammengefasst sind in einer Gesamtstrafe, einfach wieder auseinanderpuzzelt und eine neue Gesamtstrafe bildet. Kein Problem.
Mhm.
So weit, so gut. Aber das sind nur die Erwachsenen. Jetzt haben wir es ja mit Jugendlichen und Heranwachsenden zu tun. Und bei denen läuft das Strafrecht ja ganz anders, weil die strafrechtliche Sanktion sich ganz anders bemisst. Die Strafe bei jungen Menschen bemisst sich nämlich nicht daran, was ist für die einzelne Tat und Schuld angemessen, sondern was ist insgesamt erzieherisch erforderlich? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Der Erwachsenenstrafrichter fragt sich bei jeder einzelnen Tat, von der er da verurteilen muss, was ist für diese Tat und Schuld angemessen? Ich als Jugendrichterin frage mich nur, was ist für das Gesamtpaket, was da vor meiner Nase liegt, erzieherisch erforderlich? Das ist eine ganz unterschiedliche Fragestellung und die macht uns jetzt das Leben relativ schwer. In § 31 JGG, Jugendgerichtsgesetz, der die Einheitsstrafe regelt, steht, dass bei mehreren Straftaten eines jungen Menschen eine einheitliche Strafe erfolgt, die sogenannte Einheitsstrafe. Wir machen also diesen ganzen Shishi mit den Einzelstrafen nicht. Wir legen für alles, was an einem Tag anfällt, was wir an einem Tag auf dem Tisch haben, verhandeln, eine einheitliche Strafe fest.
Und um das nochmal vom Vokabular klar zu kriegen, wir reden in diesem Fall bei Jugendlichen und Heranwachsenden nicht von einer Gesamtstrafe, sondern einer semantisch ganz unterschiedlichen Einheitsstrafe.
Für mich ist das jetzt völlig einleuchtend, aber du scheinst es albern zu finden.
Na, ich finde, dass Einheitsstrafe und Gesamtstrafe bedeutungstechnisch schon sehr nah zusammenliegen. Und ich finde es immer lustig, dass Maria in ihrem Fachkosmos findet, dass Gesamtstrafe und Einheitsstrafe so zwei Planeten sind. Und ich denke immer so, das ist genau das Gleiche, es heißt nur anders.
Ja, es ist aber tatsächlich was ganz anderes und das habe ich ja gerade erklärt. Die Gesamtstrafe ist das zusammengerechnete Shishi und im Jugendrecht machen wir das ganze Shishi nicht, wir machen eine Strafe. Warum ist das so, dass wir das im Jugendrecht alles in einem Kram zusammenfassen? Weil wir wollen, dass die jungen Menschen sich nicht verzetteln. Die begehen ja manchmal schneller Straftaten, als ich verhandeln kann. Und so kommt es oft dazu, dass ich nicht über eine oder über zwei Taten entscheiden muss, sondern sie über 7 oder 8 oder auch mal über 18 Taten. Und wenn ich hier für jede einzelne Tat eine einzelne Sanktion festlegen würde, dann käme nicht nur der Jugendliche total durcheinander. Es wäre auch nicht wirklich sinnvoll, denn es geht ja nicht um die einzelne Tat und das darin verwirkte Unrecht, sondern um den erzieherischen Bedarf. Und deshalb macht die Einheitsjugendstrafe Sinn.
Ja, es geht ja auch tatsächlich, aber das ist bei einer Gesamtstrafe gar nicht so unähnlich, auch darum, dass man aus behördlicher Sicht einen Strich drunter kriegt, weil ansonsten ja dauernd auch immer noch Sachen in der Luft hängen und eine Seite, dann hat ein Richter in einem anderen Bezirk oder so noch was anderes und das wird dann abgegeben und dann wird das nicht mehr einbezogen. Und das heißt, du willst ja möglichst versuchen, dass auch dem Jugendlichen klar ist, für was bin ich denn schon verurteilt worden und was kommt da dann erst noch, oder?
Ja, oder was ist mein Gesamtpaket? Also der braucht eigentlich nur eine klare To-Do-Liste. Das ist alles, was wir wollen. Der braucht eine klare To-Do-Liste, was muss ich als nächstes tun? So, jetzt wird es aber kompliziert, denn die Einheitsstrafe heißt nicht, dass es nur eine Strafe gibt.
Warum sollte das auch so sein?
Die Einheitsstrafe heißt, dass man eine einheitliche Sanktion bekommt, die kann aber aus mehreren Komponenten bestehen. Also, ich habe das schon x-mal erzählt, im Jugendstrafrecht haben wir 1000 Möglichkeiten. Der Eingeklagte muss gemeinnützig arbeiten oder sich entschuldigen oder einen sozialen Trainingskurs machen oder sich beim Arbeitsamt beraten lassen oder ein Verkehrsseminar machen oder Taschengeld für ein Geschenk auf den Kopf hauen oder einen Aufsatz schreiben oder an einem Täter-Opferausgleich teilnehmen. Es gibt schon im Gesetz ganz viele verschiedene Reaktionsmöglichkeiten und die sind auch nicht abschließend. Wenn mir was anderes Sinnvolles einfällt, dann geht das auch. Zum Beispiel in der Corona-Zeit jemanden Corona-Masken nähen lassen, wie ich das schon erzählt habe, dass ich das schon gemacht habe. diese ganzen Maßnahmen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe und alle, die mir einfallen, die ich sinnvoll finde, die kann ich kumulieren. Ich kann die also miteinander in Verbindung bringen und miteinander verhängen. Wenn ich will, alle.
Okay, und auch kann ich, also es gibt ja auch noch diese verschiedenen Begrifflichkeiten wie Zuchtmittel und so. Das können auch verschiedene Mischungen aus diesen verschiedenen Dingen sein.
Richtig. Es können verschiedene Komponenten sein. Also zum Beispiel wäre der Arrest ein Zuchtmittel und ein Täter-Opfer-Ausgleich eine Weisung und eine Erziehungsmaßregel. Ich kann also Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel auch kombinieren. Es gibt, da muss ich jetzt selber kurz ins Gesetz gucken, um mich nicht zu verzetteln, verschiedene Kombinationsmöglichkeiten sind nicht möglich. Mhm. Aber in der Regel, also zum Beispiel geht Jugendstrafe eigentlich nicht neben Arrest. Mhm. Es sei denn, es ist der sogenannte Warnschussarrest, aber das führt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Also ich kann auf jeden Fall diese ganzen Maßnahmen, die ich habe, miteinander kumulieren, soweit das Sinn macht. Wir nennen das im Jugendstrafrecht immer den bunten Blumenstrauß. Da dürfen nicht zu viele Blumen rein. Wenn ich einen Jugendlichen für 2 Diebstähle zu 60 Stunden gemeinnützige Arbeit, einem Aufsatz, einem Täter-Opfer-Ausgleich, und dazu verurteile, sein Taschengeld für ein Geschenk für einen Geschädigten auszugeben, dann ist das auch zu viel. Das versteht er ja auch nicht mehr. Anders als im Erwachsenenstrafrecht ordne ich die einzelnen Maßnahmen nicht einzelnen Taten zu. Ne? Nicht zwingend. Aber ich kann mehrere Maßnahmen auf einmal verhängen. Ich sage immer die Faustformel, ey, maximal 3, besser nur 2 und viel besser nur 1. Also sich lieber auf irgendwas konzentrieren. Manchmal macht es auch die Mischung. Ne? Manchmal hat man jemanden, der nicht mehr zur Schule geht, aber auch ein Drogenproblem hat. Den kann man schon dazu verurteilen, zur Berufsberatung zu gehen und zu Drogenberatungsgesprächen zu gehen. Das sind jetzt 2 unterschiedliche Maßnahmen. Das macht aber manchmal Sinn in der Kumulation.
Mhm.
Ja. Ich kann also einen Jugendlichen wegen 2 Diebstählen zu 30 Stunden Arbeit und einem sozialen Trainingskurs und einem Aufsatz verurteilen. Ich kann einen aber auch wegen Betrugs in 20 Fällen und 2 Beleidigungen zu nur einem Gespräch verurteilen. Also die Frage, wie viele Maßnahmen ich da nun aussuche, bemisst sich wieder nur am erzieherischen Bedarf und nicht an irgendeinem Rechenspiel.
Aber wie ist denn das jetzt, wenn Cannabisbesitz dabei ist?
Ja, jetzt wird's schwierig. Nehmen wir den Fall von Vincent und stellen uns vor, der ist nicht 23, sondern 17. Immer noch sind im Skat 2 Beleidigungen, eine Körperverletzung und der Besitz von Cannabis. Ich verurteile ihn im Sommer 23 zu einem Wochenendseminar, also einem sozialen Trainingskurs, der über ein Wochenende geht. Soweit, so gut. Was machen wir nun ab dem 1.4.? Weil der Kurs immer so ausgebucht ist, konnte der noch nicht stattfinden. Und nun ist ein Teil der festgestellten Taten, nämlich der Besitz von Cannabis, nicht mehr strafbar. Was mache ich jetzt?
Dann geht er nur freitags und samstags hin und sonntags muss er nicht mehr hin.
Ja, zum Beispiel. Nee, der Gesetzgeber verlangt, dass wir uns der Sache annehmen und dass die Verurteilung, die auf dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz beruht, nun wegfällt. Und im Jugendrecht kann ich das nicht wirklich. Ich kann das, was ich als Gesamtpaket für erzieherisch sinnvoll gehalten habe, nicht besonders gut auseinanderdröseln. Versteht ihr, ne?
Ja, und ich würde ja sagen, wenn wir nochmal den Grundgedanken des Jugendstrafrechts uns herannehmen und sagen, eigentlich geht es darum, dass die Person, um die es geht, möglichst treffsicher und umfassend in Anführungsstrichen erzogen wird, dann ist es ja auch total egal.
Dann ist auch die Gesetzesänderung total egal. Es geht um einen erzieherischen Bedarf und der ändert sich nicht dadurch, dass etwas später legal wird.
Genau.
Das ist meine Argumentation im Moment. Ob ich damit durchdringe, weiß ich noch gar nicht. Da ich das ja auch noch nie gemacht habe und da wir uns das gerade alle ausdenken, wie wir das am besten machen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das im Gesetzgebungsverfahren mit dem Jugendstrafrecht vergessen wurde. Oder nicht beachtet oder politisch weggedrückt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber so richtig hatte niemand auf dem Schirm, dass das übrigens noch viel schlimmere Probleme macht als mit Erwachsenen.
Tja.
Ja, damit habe ich meine ganze letzte Woche verbracht, alle Urteile, die noch nicht vollstreckt sind, rauszusammeln, wo es um Betäubungsmittel ging, nachzugucken, oh, haben wir hier Besitz Cannabis, ja oder nein. Alle Akten, in denen es um Kokain ging oder um Handel treiben oder um Einfuhr, da habe ich überall einen schicken Vermerk reingeschrieben, ist nicht vom Kann-G betroffen, weglegen oder zur Frist. Aber ich habe natürlich auch ein paar Akten gehabt, in denen es so ist, dass es genau das passiert ist, 2 Diebstähle, 2 Beleidigungen, einmal Cannabisbesitz und dann eine einheitliche Jugendmaßnahme.
Du musst aber in keinem dieser Fälle, um das nochmal klarzustellen, den Prozess neu aufrollen oder ein komplett neues Urteil schreiben, sondern du machst so Veränderungen an dem Urteil. Ja, oder
auch ist das? Auch das ist noch total doof. Das Gesetz sagt, es wird einfach eine neue Strafe festgesetzt. In unserem Erwachsenenbeispiel mit den auseinandergerechneten Gesamtstrafen ist es nicht kompliziert. Das kann man am Schreibtisch machen, der Richter. Was eine neue Strafe eines Jugendlichen angeht, die sich ja wieder am erzieherischen Bedarf bemessen muss, ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das am Schreibtisch machen sollen, ohne den Jugendlichen zu sehen.
Also müsstest du mindestens eine Anhörung machen.
Du musst eine Anhörung machen und zu dieser Anhörung muss die Staatsanwaltschaft, der Verteidiger, die gesetzlichen Vertreter und der Jugendliche kommen.
Das steht aber nicht im Gesetz.
Das steht nicht im Gesetz, das habe ich mir ausgedacht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das erforderlich ist, um guten Gewissens eine gute neue Strafe festzusetzen. Also man muss, um einen erzieherischen Bedarf neu berechnen zu können, doch auch noch mal neu mit einem jungen Menschen geredet haben, ja?
Ja, aber wir haben ja einen 17-Jährigen hier und der darf doch sowieso kein Cannabis haben.
Ja, aber es ist nicht strafbar für ihn.
Sondern?
Es ist nicht erlaubt. Es ist wie mit Alkohol. Die dürfen keinen Alkohol haben, die Polizei nimmt ihnen die Flasche auch weg, aber sie machen sich nicht strafbar.
Ah ja, ich wollte es nur noch mal quasi thematisieren, ja. Weil es heißt ja immer, für die Jugendlichen ändert sich gar nichts, aber es ändert sich ja sehr wohl was.
Ja, weil es nicht mehr strafbar ist. So. Den Jugendlichen erzähle ich auch immer weiter gern, es ist für sie weiter strafbar. Also es ist nicht so, also für dich hat es überhaupt keine Auswirkung, es ist weiter strafbar. Stimmt nicht ganz, ne? Es ist nicht strafbar, es ist wie halt mit einer Flasche, stellt euch vor, es ist halt kein Cannabis, sondern eine Flasche Schnaps.
Aber so ein Unterschied zwischen strafbar und nicht erlaubt, sowas denken sich auch Deutsche gerne aus.
Ja,
ne?
Und Juristen, ich weiß.
Okay.
Also was den Fall von Vincent angeht, bin ich der Meinung, erstens, der Cannabisbesitz steht im Hintergrund. Zweitens, der soziale Trainingskurs damals war sinnvoll und erforderlich und ist es immer noch. Daran ändert auch die Gesetzesänderung nichts. Ich mache also in Vincents Urteil gar nichts. Ich schreibe allen, das muss ich allerdings tun, ich kann das jetzt nicht einfach, diese Akte geprüft haben, sie weglegen und sagen so, ich habe es geprüft, ist nicht, sondern das muss ich schon mit allen Beteiligten teilen, ist zumindest auch meine Auffassung. Im Moment höre ich also die Staatsanwaltschaft an, schreibe denen, was ich von dem Fall denke und wie ich denke, dass wir das lösen müssten, und wenn ich deren Gedanken eingesammelt habe, dann frage ich den Verurteilten, seine Eltern und die Jugendgerichtshilfe und den Verteidiger.
Okay.
Und wahrscheinlich werde ich also in ziemlich vielen Urteilen nichts ändern, weil in ziemlich vielen Urteilen der Cannabisbesitz ein bisschen hinten rüberfallen wird und nicht den Kohl fett machen wird. Es gibt aber auch Urteile, bei denen es doch den Kohl fett machen wird. Also wenn ich wegen 20-fachen Besitz von Cannabis und einmal Besitz von 2 Ecstasy-Tabletten zu 6 Monaten Jugendstrafe verurteilt habe, ich glaube, da muss ich was tun. Und da muss man daran auch was ändern. Und ich glaube, dass wir in den allermeisten Fällen, wenn wir etwas ändern, das nicht tun können, ohne die Jugendlichen nochmal zu sehen. Auch diese Dimension hat der Gesetzgeber sich nicht vorgestellt. Das wird uns so scheiße viel Arbeit machen, das alles neu aufzudröseln. Wie gesagt, ich hoffe, dass das bei mir in nicht vielen Fällen so sein wird, aber ein paar wird es schon noch betreffen.
Okay.
Es gibt noch eine Besonderheit bei der Einheitsstrafe im Jugendstrafrecht. Ich muss keine Einzelstrafen bilden, keine Gesamtstrafe machen. Ich kann mir immer Gedanken machen, was macht jetzt am meisten Sinn. Und es kann Fälle geben, in denen die Einheitsstrafe dazu führt, dass jemand für eine verhältnismäßig schwere Tat oder mehrere verhältnismäßig wenig Strafe bekommt oder auch andersrum. Je nachdem, was gerade erforderlich ist. Es gibt also insgesamt 3 Regeln. Mehrere Taten ergeben immer nur eine Strafe. Diese Strafe kann aus mehreren Teilen bestehen, zweitens. Und drittens, jetzt kommt etwas Neues hinzu, wenn etwas von früher noch offen ist, was noch nicht vollstreckt ist, dann beziehe ich das in mein Urteil ein. Immer ein Gesamtpaket packen, immer alles, was noch auf dem Tisch liegt, zusammen in ein Paketchen packen.
Da habe ich eine ganz konkrete Frage. Das hört sich nach einer Sollte-Regelung an, aber es ist keine Muss-Regelung,
Richtung,
oder?
Hast recht. Das ist eine Sollte-Regelung. Im Gesetz steht, es sei denn, der erzieherische Zweck steht dem entgegen. Und es gibt mal Fälle, wo man sagt, okay, da hat jemand noch einen sozialen Trainingskurs offen. Davon sind von 6 Monaten sozialer Trainingskurs sind 5 jetzt vollstreckt. Und ich möchte für die neue Tat, die er begangen hat, aber Beratungsgespräche bei der Berufsberatung machen. Da werde ich jetzt nicht anfangen, diesen sozialen Trainingskurs einzubeziehen, sondern lass den einfach stehen und sage, das ist aus dem alten Urteil, den machst du jetzt fertig und fürs neue Urteil machst du die Berufsberatungsgespräche. Aber das machen wir nicht häufig. Das machen wir, und wir müssen dann aus erzieherischen Gründen davon absehen, eine Einheitsstrafe zu bilden.
Das macht alles total Sinn. Ich frage mich auf der anderen Seite schon, auch wenn das jemand wie du sehr gut auseinanderdröseln kann, wie man das zusammenführt oder auch auseinanderhält und wie man dann eine Einheitsstrafe, ich wollte schon wieder Gesamtstrafe bildet, das ist ja schön und gut. Aber letzten Endes kann man ja auch argumentieren, das funktioniert doch alles nach Lust und Wellenschlag und das macht doch auch jeder so ein bisschen, wie er oder sie mag, oder? Also gibt es da wirklich ein System, was auch rechtsstaatlich irgendwie anfechtbar, überprüfbar ist, weil irgendwie hört es sich für mich so ein bisschen an, da muss jemand ganz schön viel aus dem professionellen Bauch heraus entscheiden, oder?
Absolut. Aber das ist im Jugendrecht immer so. Ob ich finde, ob das Taschengeld für ein Obdachlosenheim ausgeben oder 40 Stunden im Krankenhaus arbeiten oder dem Opfer die Hand schütteln sinnvoll ist, auch das ist ein totaler Bauchwellenschlag. Ne? Und
Lust und Wellenschlag, habe ich Bauch und Wellenschlag?
Bauchwellenschlag ist auch ein schlimmes Wort.
Ich glaube, ich habe Bauch und Wellenschlag gesagt. Ne?
Egal, ihr wisst, was wir meinen. Ne?
Irgendwas mit Wasser.
Naja, es ist schon eine Gefühlssache, aber das ist im Strafrecht, wenn du jetzt denkst, für den Diebstahl ganz am Anfang, was ich vorgelesen habe, Geldstrafe, Minimum 5 Euro, höchste Geldstrafe 10 Millionen noch was, bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe, die Range ist ja auch ziemlich groß.
Ja.
Und auch da kann der Richter völlig frei entscheiden, was er davon nimmt. Er hat nur nicht so viele bunte Auswahlmöglichkeiten wie ich, weil er im Erwachsenenrecht nur Geld oder Knast hat. Ich habe ein bisschen mehr zur Verfügung. Aber natürlich geht das nach dem, was man in dem Moment denkt. Es ist aber nicht so, dass das nicht einer Überprüfung zugänglich ist. Also ein Verteidiger kann schon sagen, da hat die Richterin Maria für 4 Taten bei unserem Vincent jetzt einen sozialen Trainingskurs ausgekesselt. Das war so nicht in Ordnung. Die Einheitsstrafenbildung war schlecht, denn man hätte sehen können, dass er ja gar nicht so große Probleme hat und es hätte auch irgendwie ein Entschuldigungsbrief bei den 2 beleidigten Polizeibeamten gereicht.
Das ist mir klar, den Rechtsweg gibt es ja immer, aber letzten Endes, egal ob es jetzt sozusagen erst mit einer Berufung, Klammer auf wahrscheinlicher Klammer zu, oder einer Revision probiert, auch die nächste Instanz entscheidet dann ja auch.
Ja. Du, die entscheidet übrigens ganz oft anders als ich, weil sich in der Zeit, bis die Berufung stattgefunden hat, der Jugendliche ja verändert.
Mhm.
Und sein erzieherischer Bedarf sich bis dahin auch wieder verändert hat. Das ist also gar nicht ehrenrührig, wenn die was anderes sagen als mein Wochenendseminar im sozialen Trainingskurs. Wenn die sagen, nö, 2 Berufsberatungsgespräche und einmal entschuldigen ist besser, dann ist das gar nicht, dass sie finden, dass ich das falsch gemacht habe, sondern dass zu dem Zeitpunkt, in dem sie verhandeln, das vielleicht sinnvoller ist.
Nerdfrage.
Ja.
Das ist ja bei der Berufung klar, da wird ja die Tatsachen nochmal neu aufgerollt und damit kann man sich den Jugendlichen nochmal neu angucken und damit ändert sich ja sowieso, je nach Entwicklungsstand anders. Aber bei der Revision ist es ja nicht so, da guckt man sich ja die Tat und den Jugendlichen nicht nochmal neu an,
genau,
sondern
da geht's
nur
um Rechtsfehler.
Die Korrektheit der Strafe.
Also man könnte zum Beispiel mit der Revision angreifen, wenn ich ein offenes Urteil habe, was noch nicht vollstreckt ist, keine Einheitsstrafe gemacht habe und in meinem Urteil dazu nichts geschrieben habe, dass ich aus erzieherischen Gründen von der Bildung einer Einheitsstrafe absehe.
Okay.
Wenn ich das vergessen habe, das da reinzuschreiben, dass ich einen guten Grund dafür hatte, keine Einheitsstrafe zu machen, dann ist das ein Rechtsfehler und dann könnte man das mit der Revision angreifen.
Okay.
Nerdfrage aus. Ich habe noch einen Fall. Ich hoffe, das ist nicht zu dröge alles für euch, diese ganze Rechnerei.
Na, ihr wisst ja, wo die Pausetaste ist.
Überspringen schneller, was auch immer. Ich habe euch auf jeden Fall einen Fall mitgebracht, damit es nicht ganz, ganz so theoretisch ist und damit ich euch einmal an einem Fall erzählen kann. Das Coole an dieser Einheitsstrafe ist halt, dass es anders als die Rechenspiele vom Erwachsenenstrafrecht darf, muss mindestens einen mehr als die höchste Einzelstrafe und darf nicht so viel wie die Summe sein, dass ich mir diesen ganzen Rechenscheiß sparen kann, sondern dass ich einfach sage, immer gucken, was ist jetzt sinnvoll und was macht jetzt Sinn und das kann viel weniger oder viel mehr werden.
Mhm.
Ja. Okay, und dazu habe ich einen Fall mitgebracht, der das in einem Beispiel deutlich macht. Der Fall heißt Sina. Sina ist gerade erst 14, als sie das erste Mal mit kleineren Diebstählen auffällt. Sie wächst zusammen mit drei Brüdern bei ihrer Mutter auf. Zum Vater hat sie keinen Kontakt, die Brüder sind alle älter. Sina ist das Nesthäkchen. Ihren ersten Kontakt mit dem Gericht hat Sina in einer anderen Stadt mit einem anderen Kollegen von mir. Er verurteilt sie mit 14 zum ersten Mal zu 20 Arbeitsstunden. Dann 2 Monate später wegen eines weiteren Diebstahls zu 50 Arbeitsstunden und weitere 3 Monate später erneut wegen der Beleidigung eines Polizeibeamten zu 90 Arbeitsstunden. In allen Fällen übrigens immer unter Einbeziehung der anderen Arbeitsstunden. Ne? Sina macht keine Anstalten, irgendwie auf die Gerichtsprozesse und das dortige Geschehen zu reagieren. Irgendwas läuft schief, aber weil Sina nicht als Gewalttäterin auffällt und die vielen Gerichtsprozesse bei ihrer Mutter so ein bisschen durchs Raster fallen, passiert einfach gar nichts. Sina arbeitet auch die verhängten Stunden nicht wirklich ab. Ab und an arbeitet sie mal hier, mal dort, 4, 5 Stunden. Aber insgesamt kommt es zu keinem nennenswerten Abbau der Stunden. Auch, weil Sina schneller Straftaten begeht, als das Gericht verhandeln kann. Immer wenn neu verhandelt wird, bezieht der Richter das noch nicht fertig vollstreckte Urteil ein und verhängt eine neue Einheitsstrafe. In allen Fällen erhöht er einfach die Anzahl der Arbeitsstunden. Nach insgesamt 5 Prozessen innerhalb von nur 10 Monaten lautet Sinas Urteil: Die Angeklagte ist des geringwertigen Diebstahls schuldig. Sie wird unter Einbeziehung der vorangegangenen 4 Verurteilungen dazu verurteilt, 240 Stunden gemeinnützige Arbeit nach Weisung der Jugendgerichtshilfe abzuleisten.
Tja, viel.
Wow. Ist ein echter Fall.
Ist ein echter Fall.
Hat ein Kollege gemacht. 240 Arbeitsstunden. Normalmensch arbeitet 40 Stunden die Woche, 6 volle Wochen arbeiten für eine 14-Jährige. Schwierig.
Genau, aber dann macht Sina ja eine Sache doch, weil du ja sagst, sie macht nie was. Sie zieht dahin um, wo sie glaubt, mit Jugendrichterin Maria konfrontiert zu werden, weil sie hofft, dass die was Besseres für
Pass
sie
auf,
im Sinn hat.
Pass auf, ich erzähl dir, dass es daran nicht gelegen hat. Cut, 2 Jahre später. Sinas Mutter hat den Job gewechselt, deshalb sind sie nämlich umgezogen. Sie ist in ein anderes Bundesland, in eine andere Stadt gezogen. Nun lebt sie in einer norddeutschen Großstadt und weil es immer wieder Probleme mit Sina gab, hat die nicht durchgehend bei ihrer Mutter gelebt, sondern ist von einer Jugendhilfeeinrichtung zur nächsten gezogen. Oder sagen wir besser, weitergereicht worden. Inzwischen ist Sina 16 und die 240 Arbeitsstunden aus dem letzten Urteil von vor 2 Jahren sind immer noch offen. Wegen der vielen Ortswechsel, der Ummeldungen und auch der zwischendurch mal nicht korrekt durchgeführten Ummeldungen wurde das Urteil nicht vollstreckt, weil Sina vom Radar verschwunden ist. Nun sagt ihr vielleicht, wir sind hier doch nicht in den USA, hier verschwindet doch niemand vom Radar. Es gibt doch eine Schulpflicht und eine Meldepflicht und überhaupt, hier fällt doch kein Kind durchs Raster. Oh doch, hier fallen reihenweise Kinder durchs Raster, immer dann, wenn Behörden jemanden suchen und offizielle Anfragen stellen, die ins Leere laufen und niemand dort sitzt und sagt, irgendwo muss dieses Kind doch sein, ich suche die jetzt.
Ja, es ist ja wirklich ein Problem, dass Jugendliche in ihrer Entwicklung so zwischen 14 und 18 sich mit Formel-1-Geschwindigkeit durchs Leben bewegen, während die Justiz mit Gletschergeschwindigkeit hinterher fließt.
Meandert, ja.
Ja.
Ja, genau so ist es. So passiert es, dass Sina in der bewegten Zeit zwischen 14 und 16 Jahren nicht in den Fokus der Justiz gerät. Der Kollege, der sie zu den 240 Arbeitsstunden verurteilt hat, gibt irgendwann auf und letztlich geistern die Arbeitsstunden im Orbit herum. Bis Sinas Mutter irgendwann Sina wieder bei sich als wohnhaft meldet. Und so gerate ich an Sina oder sie an mich, wie man es nimmt. Mir flattert eine Anklage auf den Tisch. Es ist Juni 2022 und die Anklage formuliert, dass Sina den Diebstahl von 2 Packungen Kaugummi aus einer Drogerie im März 2020 vorgeworfen wird. Ich bin irritiert. Was soll denn eine Anklage so lange Zeit nach der Tat? Ich kann in der Akte sehen, dass die Tat im Mai 2020 ausermittelt war, dass man Sina aber nicht mehr finden konnte. Aus dieser Zeit stammt auch das Urteil von meinem Kollegen, das mit den 240 Stunden. Ich rufe die Staatsanwaltschaft an und frage, ob das ihr Ernst ist, dass wir wirklich einen Fall verhandeln sollen, in dem es um 2 Kaugummis geht, deren Diebstahl über 2 Jahre her ist. Die Staatsanwaltschaft meint es ernst. Sie weiß, dass die 240 Stunden noch offen sind und findet, dass es jetzt an der Zeit wäre, dass sich jemand mal mit Sina befasst. Nicht ganz falsch. Ich habe eine Adresse, also stelle ich Sina die Anklage zu und lade sie wenig später zu einem Termin. In der Zwischenzeit haben auch die 240 Stunden zu mir gefunden. Der Kollege aus dem anderen Bundesland hat gemerkt, dass Sina mittlerweile umgezogen ist und eine aktuelle Adresse gibt. Also gibt er die Vollstreckung der 240 Arbeitsstunden an mich ab.
Das hat ihm wahrscheinlich auch viel Spaß gemacht.
Fand er wahrscheinlich gut. Die Hauptverhandlung ist ziemlich unspektakulär. Sina gibt den Diebstahl zu, der 2 Kaugummipackungen, und ich frage sie, warum sie das gemacht hat. Sie sagt, na, damals habe ich alles Mögliche gemacht und nichts und niemanden ernst genommen. Ich will von ihr wissen, was das bedeutet, und Sina erzählt mir eine lange Geschichte. Von Schwierigkeiten zu Hause, Streit mit der Mama, dem Kontaktabbruch mit dem Vater, falschen Freunden, Mutproben und davon, dass ihr eine Zeit lang einfach alles, aber auch wirklich alles scheißegal war. Auch der Richter mit seinen 30, 50, 90 und hinterher abstrusen 240 Arbeitsstunden. Sina sagt, sie habe die Stunden erst gar nicht richtig begonnen, weil ja klar gewesen sei, dass sie das alles neben der Schule eh nicht schaffen könnte. Es sei auch nichts passiert, weil sie ja dauernd umgezogen sei und offenbar niemand darauf bestanden habe, dass sie noch irgendwas erledigen muss. Ich frage, ob ihr wirklich alles egal war. Irritiert guckt sie mich an und sagt, ja, wieso? Na, sage ich, weil du nie was Ordentliches geklaut hast. Immer nur Kleinkram. Kajalstift hier, 3 Dosen Cola da, zum Schluss das Kaugummi. Nicht mal irgendwann ein iPhone, Kopfhörer, ein Fahrrad, irgendwas Wertvolles.
Hast du Manöverkritik geübt oder wie?
Nee, sagt Sina, ich bin ja keine Kriminelle. Bist du nicht, frage ich. Und sie antwortet, ich hatte eine schlechte Phase, aber jetzt bin ich sowieso schon wieder normal. Ich will wissen, was sie unter normal versteht und frage nach. Naja, irgendwann hat's mir gereicht mit den ständigen Jugendheimen, überall andere kaputte Jugendliche, denen es scheiße geht und keine echte Hilfe und niemanden, der sein Leben in die Hand nimmt. Ich bin ja nicht blöd. Ich bin zwar zwischendurch nicht zur Schule gegangen, aber dumm bin ich nicht. Und hat mir das ganze Abgefacke irgendwie gereicht. Ich habe mich mit meiner Mama in der Stadt getroffen und gefragt, ob ich wieder zu Hause einziehen kann. Und meine Mutter hat gesagt, dass sie sehen will, dass ich wieder zur Schule gehe und dass ich irgendwas Vernünftiges aus meinem Leben mache. Also bin ich wieder zur Schule gegangen. Ich habe einiges verpasst, aber auch ganz schön viel nachgearbeitet. In Mathe und Bio hapert es noch, aber letzte Woche hatte ich in Englisch eine 1 und in Deutsch und Geschichte eine 2. Es wird also. Und dann bin ich wieder zum Training gegangen. Ich habe früher Fußball gespielt im Verein, ziemlich viel. Und eigentlich hatte ich voll Angst, da wieder hinzugehen, nachdem ich so lange nicht da war. Aber die waren alle super nett zu mir und deshalb spiele ich auch schon seit einem halben Jahr wieder in einer Fußballmannschaft. In meiner freien Zeit helfe ich auch beim Training der kleineren Kinder. Und so redet und redet Sina. Von ihren Hobbys, ihrer Zukunft, ihren Träumen und ihren Hoffnungen. Und mir wird klar, das Mädchen ist definitiv auf einem guten Weg. Ich frage sie, warum sie die offenen Arbeitsstunden nicht irgendwann erledigt hat. Sie sagt, erst habe sie gedacht, dass wir das vielleicht vergessen. Und dann sei sie zur Jugendgerichtshilfe gegangen. Die Mitarbeiterin, die auch in der Sitzung sitzt, Frau Meier, habe ihr gesagt, dass das doch alles Quatsch ist und wir erstmal die Hauptverhandlung abwarten sollen. Fragend sehe ich Frau Meier an. Sie sagt, naja, das ist doch wirklich Blödsinn mit 240 Stunden. Die kann sie ja nicht schaffen. Und außerdem ist das alles auch schon 100 Jahre her und sie macht sich derzeit so gut. Ich wollte den Tag heute abwarten und ob sie das alte Urteil vielleicht einbeziehen. Sowohl Frau Meier als auch Sinas Mutter, die natürlich da ist, bestätigen, dass Sina eine super gute Entwicklung gemacht hat und niemand mehr erwartet, dass sie Straftaten begeht. Ein fragender Blick zur STA, zur Staatsanwaltschaft, und die schüttelt den Kopf. Nach den Kaugummis keine weiteren Taten mehr. Also seit mehr als 2 Jahren keinen Ärger. Da stehen wir also. Mit 240 offenen Arbeitsstunden und 2 vor 2,5 Jahren geklauten Kaugummipackungen und einem Mädchen, das seinen Weg ganz gut gemacht hat. Natürlich beziehe ich das alte Urteil ein. Ich frage Sina, ob sie eine Idee hat, was wir mit ihr machen könnten. Sie wisse nicht, wie sie 240 Stunden abarbeiten solle, aber sie habe mit Frau Meier gesprochen, dass es bei den diesjährigen Ferienspielen der Stadt eine Kinderfußballgruppe gebe. Frau Meier hätte mit dem zuständigen Kollegen gesprochen, der noch Unterstützung benötigen könne und sich über Hilfe von Sina freuen würde. Die Ferienspiele beginnen in der kommenden Woche, es sei kein Problem, dann dort mitzuarbeiten und sie würde sich freuen, wenn das klappt, sagt mir Sina. Gesagt, getan. Unter Einbeziehung des Urteils mit den 240 Arbeitsstunden verurteile ich Sina wegen zweifachen geringwertigen Diebstahls dazu, 20 Stunden lang bei den Ferienspielen unserer Stadt beim Training der Kindermannschaft mitzuhelfen. Frau Meier wird das alles überwachen.
Jetzt guck mich Maria an.
Tja.
Frau Meier ist ja nett und so. Also ich weiß ja nicht genau, wie die wirklich heißt. Und wahrscheinlich ist der Fall ja auch ein bisschen konstruiert aus mehreren Fällen, die du so gehabt hast. Das kannst du mir ja gleich sagen. Aber ich wundere mich so ein bisschen, dass Frau Meier nicht sowas gesagt hat wie, ich halte das wirklich für ein bisschen komisch, so viele, aber du könntest schon mal anfangen zu arbeiten. Also du könntest dir schon mal eine Stelle bei mir abholen, wohin ich dich vermitteln kann, und dann hoffen wir mal, dass die Richterin so verständlich ist, dass die dann einen Teil davon erlässt und dass du aber jetzt schon mal zeigen kannst, ich habe jetzt schon mal 10 angefangen.
Ja, haben die nicht gemacht, aber das war so abstrus viel, dass alle da drauf geguckt haben. Also 240 Stunden sind grober Unsinn. Das tut mir jetzt auch nicht leid, wenn der Kollege das hört, der das tatsächlich, also das ist echt aus diesem Fall. Ich habe wirklich ein junges Mädchen gehabt, das 240 Arbeitsstunden arbeiten sollte mit 14 Jahren. Das ist echt Blödsinn. Das muss sie doch neben der Schule irgendwie schaffen. Also sie hat wirklich keine Chance. Und einem jungen Menschen aus lauter Konsequenz, denn das ist ja Konsequenzgedenke, mache ich 30 Stunden, mache ich 50 Stunden, mache ich 90 und wenn du nicht hören willst, mache ich 240, so viel aufzubrimmen, dass er das unter keinen Umständen schaffen kann, dann ist das nicht sinnvoll. Und deshalb habe ich hier auch null schlechtes Gewissen, dass ich das nicht nur rückgängig gemacht habe, sondern auch noch so doll reduziert habe. Unser Urteil richtet sich immer an dem konkreten erzieherischen Bedarf. Hier waren mehr als 20 Stunden nicht nötig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, waren eigentlich nicht mal die nötig. Muss man fairerweise sagen. Aber Sina braucht auch einen Abschluss mit ihrer Vergangenheit. Das Signal, jetzt gar nichts mehr zu machen, so ein bisschen, ne, okay, da wird also aus 240 gar nichts. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Signal schlechter ist, als aus, da wird aus 240 20. Wie gesagt, kann man sich drüber streiten, aber ich fand, es war ein guter Abschluss, etwas Sinnvolles zu tun, in den Sommerferien da etwas zu machen, was ihr schulisch nicht schadet, was sie nicht aus dem Tritt bringt, was ihre Entwicklung nicht stoppt und wo sie gleichzeitig etwas Gutes für jüngere Kinder machen kann, etwas, was sie eh gut kann, wo sie eh Spaß dran hat. Ich sah da überhaupt nichts Falsches dran. Und theoretisch wäre es auch andersrum möglich gewesen. Ne? Sina kommt wegen diverser schwerer Taten mit 20 Arbeitsstunden und ich verurteile sie wegen einer Kleinigkeit zu 4 Wochen Dauerarrest. Auch das wäre möglich gewesen. Das ist nur so rum. Macht nicht so häufig Sinn und deshalb kommt so eher seltener vor und anders eher häufiger. Und ich will da kein Kollegenbashing betreiben, aber so ein...
Geht.
Naja, was wir sinnvoll finden für einen Jugendlichen, habe ich ja eben auch gesagt, die Berufungsinstanz mag ja auch was ganz anderes sinnvoll finden für jemanden. Und mag der Kollege, wenn er das hört, mit den Schultern zucken und sagen, ja, ich fand aber 240 Arbeit schon voll in Ordnung. Ich finde dies nicht in Ordnung. Da sind wir halt unterschiedliche Auffassungen. In dem Fall hat Sina Glück gehabt, dass an mich geraten ist.
Der Fall zeigt ja eine Sache auch aus meiner Sicht relativ klar. Man kann natürlich nur spekulieren, wie genau sich Sina verändert hat und was die Gründe waren. Es gibt ja eine sehr naheliegende Erklärung. Sinas größte Veränderung ist einfach, und das ist beweisbar, dass sie 2-3 Jahre älter geworden ist. Und dass 2-3 Jahre älter werden ohne staatliche Intervention, ohne Sanktion, ja einfach schon per se eine Veränderung bewirken. Mhm. Das nennt man Pubertät.
Ja.
Also ne, irgendwie hat sie ja den Drive gekriegt, sich mit ihrer Mutter zu treffen, diese Vereinbarung zu treffen, die auch irgendwie funktioniert hat. Und das ist ja einhergegangen mit weiteren positiven Schritten. Und natürlich kann man immer versuchen, das kausal zu erklären, ja, das deshalb und deshalb und deshalb passiert. Man kann auch sagen, ja, sie ist einfach 2 Jahre älter geworden. Hormone haben ihr Ding gemacht.
Ja, ja. So. Ja, und wir können das ehrlich gesagt bei ganz vielen Jugendlichen annehmen. Ja. Ich kann ja da jetzt nicht sitzen und sagen, ich mache jetzt nichts, weil ich glaube, bei den meisten Jugendlichen passiert es auch von alleine. Könnte man mal probieren, ein halbes Jahr. Aber dann gehen natürlich auch ein paar über den Jordan, bei denen es nicht von alleine passiert. So, ne? Und das sicher zu sagen, welche das sind, bei denen es von alleine passieren wird, das ist eben, weil diese Pubertät so eine verdammte Blackbox ist und eine riesen bunte Tüte ist. Deshalb kann man das nie sicher sagen. Und wir können natürlich als staatliche Institution in dem Moment auch nicht sagen, ah, scheiß drauf, wird schon wieder von alleine. Aber ja, es ist so. Ganz viele Jugendliche würden mit unserer Sanktion, ohne unsere Sanktion, wegen unserer Sanktion oder gerade wegen ihr nicht wieder auf den richtigen Weg finden.
Genau, und da ist es, wird eigentlich andersrum ja ein Schuh draus, dass man schon als Justiz aushalten muss, dass in den Fällen, wo es sich dann doch von alleine regelt und die Kriminologie sagt ja, dass ein großer Teil irgendwie von alleine die Kurve bekommt, dass man, wenn das dann der Fall ist, tatsächlich dann auch auf eine Vollstreckung der Strafe verzichten sollte.
Ja, auf die Sanktion, wenn man gerade am Verhandeln ist, und auf die Vollstreckung, wenn es denn auch sein Bewenden haben kann.
Genau, und das ist da dann aus Binnengerechtigkeitsgründen natürlich irgendwie so einem Juristenherz ein bisschen wehtut, weil natürlich Juristen sind halt super im Gerechtsein.
Was dem Juristenherz, das kann der Jugendrichter, aber was dem Juristenherz wehtut, ist das mit der Konsequenz. Jetzt habe ich einmal Hü gesagt, jetzt bleibe ich auch bei Hü und sage nicht nach 3 Wochen Hot.
Ja.
Und das ist ein bisschen schwierig, weil es auch eine gute Argumentation gibt, also einem Jugendlichen in der Entwicklungsphase zu signalisieren, du, ich habe zwar gesagt, du musst da 40 Stunden arbeiten, aber ey, komm, du bist ja voll nett inzwischen, also musst du jetzt nicht mehr arbeiten, kann ja auch einen verheerenden erzieherischen Effekt haben.
Kann,
muss nicht. Aber kann den Effekt haben, geil, hier passiert eh nie was. Jetzt mache ich erst recht weiter. Also auch eine gewisse Art von Konsequenz und bei etwas zu bleiben, was man mal gesagt hat, nicht auf Däubel komm raus, nicht bei 240 Stunden, aber bei etwas zu bleiben kann auch einen positiven erzieherischen Effekt haben, nämlich wenn Erwachsene etwas sagen, dass es passieren wird, dann passiert es hinterher auch. Das ist ja die Erziehungsleistung, die ganz viele von den jungen Menschen, die ich vor der Nase habe, nicht bekommen haben. Die erzieherische Leistung ihrer Eltern, die sagen, wenn du das machst, wird das passieren. Und die es dann einfach nicht durchziehen, nicht machen, sich dafür nicht interessieren, nie die Ansage gemacht haben, keine vernünftigen Sanktionen erfunden haben. Und junge Menschen, die lernen, es ist total beliebig, was ich tue und auf Erwachsene ist kein Verlass. Die machen eh, was sie wollen und ändern dauernd ihre Meinung. Das ist auch kein gutes Bild für einen Jugendlichen von einem Erwachsenen. Und deshalb meine ich, dass zu einem gewissen Ausmaß dabei zu bleiben, was man mal gesagt hat, total sinnvoll ist, auch für den Jugendlichen.
Ja, aber in diesem Fall war es ja so, dass es nicht an dir lag. Also du bist nicht inkonsequent geworden, sondern es gab 2 verschiedene Richtende, die verschiedene Ansagen gemacht hat. Mhm. Du warst jetzt die Nummer 2. Und insofern ist es ja vielleicht für dieses Mädchen, für diese Sina auch gar nicht so ein Zeichen von Nichtverlässlichkeit der Justiz, sondern sie hat mit 2 verschiedenen Erwachsenen zu tun gehabt und hat jetzt mit dir jemand eine andere Richterpersönlichkeit vor der Nase gehabt, die in sich selbst vielleicht ja schlüssig agiert und auch urteilt.
Das als Kaffeesatzleserei, ne?
Genau.
Was die dann wie verstehen würden.
Ja,
aber meine Theorie ist, Entschuldigung, dass ich mit keine Sanktion bei ihr nicht gut gemacht hätte.
Habe ich verstanden, aber genau das meinte ich. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist eine alternative Hypothese.
Mhm.
Da sagst du, es ist Kaffeesatzleserei. Das, was du vorher referiert hast, ist auch nur eine Hypothese.
Ja.
Ich würde mal bestreiten, dass es bei Jugendlichen, die sowieso schon sehr viele Brüche erfahren haben und auch eine gewisse Art von Unzuverlässigkeit von Erwachsenen erfahren haben oder von anderen Menschen oder Autoritäten, dass es da dann einen riesigen Unterschied macht, wenn irgendeine Richterin nur aus Konsequenzgründen bei dem Urteil eines Richters bleibt oder darauf aufsattelt, nur um Konsequenz zu zeigen.
Ja.
Das sind ja alles auch
also
Hypothesen.
Ich habe das in dem Fall ja nicht gemacht, aber
ja,
ich glaube schon, dass wir als staatliche Instanz, als staatliche Machtinstanz, die einem Jugendlichen gegenübertritt, so viel Verlässlichkeit zeigen sollten, wie nur irgendwie möglich. Das glaube ich schon.
Mhm.
Dass zu sagen, na gut, du hast in deinem bisherigen Leben die Erfahrung gemacht, dass Erwachsene komisch sind und immer irgendwas sagen, aber nie das machen, was sie gesagt haben und dafür andere doofe Sachen machen. Ich glaube, dass es auch eine Frage der politischen Bildung ist und das auch mit zu meinem Auftrag gehört, ein verlässliches Erwachsenes gegenüber zu sein. Und zu sagen, also von mir gibt es heute folgende Ansage und ich sage dir, sehe ich dich nochmal, dann wird es übrigens Ärger geben. Manchmal fällt mir das schwer, weil ich die ja auch mag und weil ich manchmal die Motivationen auch verstehe. Und dann denke ich, ich habe aber gesagt, es gibt Ärger, also muss es jetzt auch welchen geben. damit ich ein verlässliches Gegenüber bin. Nicht la pour la, ne? Nicht als Selbstzweck, aber schon durchdacht als Teil der Erziehungsleistung.
Naja, das habe ich schon verstanden. Hm. Aber auf der anderen Seite, in diesem Fall wäre es einfach so hanebüchen offensichtlich Quatsch gewesen.
Ja. Ja, deshalb habe ich es ja auch nicht gemacht, ne? Also, ja. Aber und ich würde auch immer schön darauf achten, selbst wenn es mein eigenes Urteil gewesen wäre, wo ich Quatsch vorher gemacht hätte, zu sagen, ja gut, jetzt argumentiere ich meinen eigenen Quatsch damit ins Schöne, dass ich konsequent bleibe. Das hat ja der Kollege vorher auch gemacht mit seinen 240 Stunden. Der hat sich da in Blödsinn verrannt, um konsequent zu bleiben. So weit darf Konsequenz übrigens nicht gehen, dass man Sachen macht, die in der Sache nicht mehr sinnvoll sind. Ja. Ja. Okay.
War es das mit Sina?
Ja.
Okay. Ja, interessanter Fall. Ich finde auch wirklich interessant, also diese sogenannte Einheitsjugendstrafe, das ist für mich nie etwas gewesen, was ich wirklich im Kopf gut unterschieden bekam von der sogenannten Gesamtstrafe. Ich habe schon verstanden, okay, bei Erwachsenen gibt es nicht so einen bunten Blumenstrauß an Sanktionen, aber diese Technicalities, so von wegen, wie addiert man das dann und wie kriegt man das zusammen und so und was ist der jetzt der Unterschied zwischen Gesamtstrafe und Einheitsstrafe, das müsstet ihr vielleicht einfach auch semantisch nochmal besser trennen voneinander.
Findest du?
Mhm.
Okay. Wollen wir mal die zwei Fragen machen?
Ja.
Ich kann dir eine stellen.
Stell mir mal eine Frage.
Hat in deinem Umfeld, ich frage nicht, ob du, weil ich weiß es, hat in deinem Umfeld mal ein Freund oder jemand, den du mochtest, so richtig, richtig viel geklaut?
Nö. Nö. Also das ist eigentlich nie passiert.
Heile kleine Kinderwelt.
Ja, also es gab, das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, es gab in meiner Jugend so unter bestimmten, in bestimmten Kreisen so ein Ehrenkodex, was okay ist und was nicht okay ist und das war nicht immer kongruent mit dem, was im Gesetz stand. Also zum Beispiel eine Zeit lang war es völlig okay, Mercedes-Sterne vom Klassenfeind zu klauen. Da konnte man bei den Mercedesen noch die Dinger so abrechnen. Inzwischen sind die, glaube ich, alle auf dem Kühler draufgedübelt. Aber früher konnte man die halt immer von den Motorhauben abmachen. Und da gab es ein sehr geringes Unrechtsbewusstsein, das nicht zu tun. Im Gegenteil, es gab eine Zeit lang eine Art Wettbewerb, das zu tun. Es schmückten sich auch diverse Leute, die ich kenne, mit so einigen Sternen an Rucksäcken um den Hals und so weiter. Mhm. Da habe ich dann aber nicht genau nachgefragt. Ich fand es auch nie irgendwie total toll und super. Überhaupt nicht, wirklich nicht. Aber mein Mitleid war einfach zu groß, um mich dafür dann zu wenig groß, um mich dann dafür zu interessieren.
Ich kann mich erinnern, dass als wir Studenten waren, da waren wir schon zusammen, dass wir das in unserem Umfeld in so Kneipen immer viel geklaut wurde, dass
die Leute
dauernd Gläser und Aschenbecher mitgenommen haben.
Ja, richtig.
Und ich immer ein bisschen irritiert war und denke, boah, geh in den Marktkauf und kauf dir einen Sechserpack oder zu Ikea und kauf dir einen Sechserpack Gläser, weil ich das immer so latent albern fand. Das waren vor allen Dingen deine Studienkumpanen, die dann irgendwie immer zwar 20 Euro für einen Burger ausgegeben haben oder auch für drei Burger, aber dann irgendwie da die Gläser mitgenommen haben, fand ich irgendwie ein bisschen albern.
Also habt ihr das gehört? Medienwissenschaft, Studiengang 1998.
Die klauen alle.
ihr klaut alle, ihr seid alles ganz furchtbare Menschen.
Überhaupt nicht, ihr wart zauberhaft. Ich war nur irritiert von der Klauerei.
Ja, kann sein, kann ich mich nicht mehr gut dran erinnern. aber bei dir war es das sonst auch nicht so in deinem Juristenbekanntenkreis,
nein,
oder?
Nein, war nicht. Nö.
Du hast eben über die Konsequenz gesprochen und wie wichtig das ist, auch eine gewisse Konsequenz zu zeigen. Die meisten Hörenden, die dir hier zuhören, werden das eher aus ihrem privaten Kontext wahrscheinlich kennen. Entweder weil sie selber mal Kinder waren und konsequente oder nicht konsequente Eltern haben oder weil sie selber inzwischen Kinder haben und auch in ihrer Erziehung konsequent oder nicht konsequent handeln wollen müssen, sollen. Können. Wie machst du das bei deinen eigenen Kindern?
Schlecht. Mich immer fragen, natürlich haben wir unsere gemeinsamen Kinder in gewisser Weise konsequent erzogen. Also, aber gerade jetzt, wo sie im Teenageralter sind, denke ich, bei ganz vielen Dingen, ja, haben wir gesagt, dass das eigentlich so nicht geht und du machst es trotzdem. Verkämpfen wir uns jetzt an dieser Stelle, ja oder nein? Und ist Konsequenz wirklich nötig oder nicht? Ich glaube aber, dass dieses Konsequenz, so wie ich das eben sagte, auch nicht Mittel zum Selbstzweck ist, sondern dass diese Konsequenz eine gewisse Verlässlichkeit von Erwachsenen widerspiegelt. Und ich hoffe, dass wir unseren Kindern auf anderem Wege Verlässlichkeiten vermitteln konnten. Und dass das für unsere Kinder ein Gegenüber zu haben, ein erwachsenes Gegenüber, das zumindest in Teilen berechenbar ist, wie es auf was reagieren wird, dass sich das nicht daran bemisst, wie wir sanktionieren, dass der Müll nicht rausgebracht wurde.
Ja, und genau das habe ich erwartet, dass du das sagst. Und das ist doch interessant, oder? Dass wir uns selber und auch unseren Kindern vor allen Dingen selber die Kompetenz zutrauen, dass nicht, also ihre Eltern und deren und ihr Verhältnis gegenüber den Eltern daran zu bemessen, wie konsequent die sind, sondern dass wir sagen, ja, unsere Kinder haben andere Antennen, die kapieren, wenn wir sie verstehen, die richten sich nicht danach aus, ob wir jetzt sehr konsequent sind oder nicht, sondern danach, ob wir in unseren Sanktionen oder neben unseren Sanktionen sie überzeugen können, dass es wirklich falsch war, was sie gemacht haben. Und dass wir das aber in so offizieller Rolle nicht so tun, da sagen wir, wir brauchen schon eine gewisse Konsequenz.
Naja, weil wir auch andere Eltern sind. Also wir sind, wenn wir gesagt haben, wir kommen zum Elternsprechtag, da aufgeschlagen. Wir haben das nicht vergessen, es stand in unseren Kalendern. Wir haben, wenn wir gesagt haben, wir kommen zu deiner Schulaufführung, da rechtzeitig und gesammelt gesessen. So, wir waren ein verlässliches Gegenüber. In vielerlei Hinsicht. Wir waren ein verlässliches Gegenüber, wenn es darum ging, gibt es hier mittags etwas zu essen, ja oder nein. Wenn keiner von uns beiden gesagt hat, morgen wird übrigens niemand da sein, dann müsst ihr euch selber Essen machen, dann konnte man sich darauf verlassen, okay, ist gerade keiner da, aber irgendwann wird einer auftauchen und Essen machen. Und ich glaube, dass das Konstanten sind, die in dem Leben der Kinder, mit denen ich zu tun habe, ganz oft nicht vorkommen. Ich will das gar nicht so wertend eigentlich sagen, aber es sind Konstanten, es geht ja nicht nur um die Konstanz in Sanktionierung, sondern auch in die Konstanz und Konsequenz in anderen Dingen. Wie verlässlich ist ein Erwachsener? Kann ich mich darauf verlassen, dass der da ist?
Ja, ich weiß genau, was du meinst und trotzdem, also wenn du meine Meinung wirklich hören willst, ich glaube, dass es viel wichtiger ist für diese Person, und zwar egal, was du daraus kesselst an konsequentem Urteil, dass dieser Person innerhalb dieser Stunde, die dieser Prozess stattfindet, jemand wirklich zuhört und versteht, was da gelaufen ist und sich mit dieser Person wirklich beschäftigt und das dann im Nachgang dieser Verhandlung, egal was dabei rauskommt, wie konsequent das auch ist, auch in den sonstigen Erziehungsmaßnahmen, also im Kontakt dann mit der Jugendgerichtshilfe, mit den pädagogischen Trägern, die dann eine Rolle spielen, den Sozialarbeitenden, wer auch immer da im Boot ist, den PädagogInnen, dass da die Erfahrung immer eher ist, ich habe es hier mit Personen zu tun, die sich mit mir beschäftigen auf eine Art und Weise, die irgendwie verbindlich, freundlich, zugewandt ist und dass das viel mehr bringt als konsequent.
Ja, na klar. Logisch. Also das sich zuwenden, kommunikativ auf Augenhöhe zu sein, ist was ganz, ganz Entscheidendes und das ist wahrscheinlich auch, hast du vollkommen recht, viel wichtiger als Konsequenz. Aber die Konsequenz ist eben halt ein Punkt und da sind wir Juristen ganz groß drin, damit zu argumentieren. Also zum Beispiel wird immer argumentiert, wenn unser Vincent einen Diebstahl begeht, dann kriegt er 30 Tagessätze. Wenn er einen zweiten Diebstahl begeht, kriegt er 50 Tagessätze. Und wenn er einen dritten Diebstahl begeht, kriegt er 70 Tagessätze. Für übrigens dieselbe Summe, für dieselbe Art von Diebstahl, selber Schaden. Und man denkt so, warum wird denn das mehr? Und wenn man Juristen fragt, dann sagen die ja, der muss es ja irgendwann merken. Guess what? Ich glaube, der merkt es nicht. Weil sonst würde er es ja nicht immer weitermachen. Also dieses alte Thema führt eigentlich mehr Strafe zu mehr Erkenntnis, eher nicht so. Aber das Argument meiner Kollegen ist immer an dieser Stelle, wir würden uns ja lächerlich machen. Und dann sage ich immer, geht es hier darum, ob du dich lächerlich machst oder ob wir die richtige Sanktion finden? So, und das ist ein Punkt, über den Schatten muss man erstmal gesprungen sein, bis man in der Diskussion mitmachen kann. Und da springen ganz viele nicht drüber.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich sehr richtig zu fragen, ob es eigentlich hier um dich geht.
Ja. Oder um meine Befindlichkeiten und meinen Ärger, dass jemand wiedergekommen ist und wiedergemacht hat, obwohl ich gesagt habe, er soll es lassen. Oder ob es um was anderes geht, ja.
Ja.
Ja. Und das hat auch ganz viel mit dem Thema Konsequenz zu tun.
Ja, okay, gut. Ich habe zwischendurch so gedacht, wir hatten noch letztes Mal.
Ah, jetzt sagst du, wir wollten über Holzschuh reden.
Ja, weil ich bei der Einschilderung deines Falls dachte, das hätte auch von Richter Holzschuh kommen können.
Ich verspreche nächstes Mal.
Ja, mir ist es auch jetzt gerade eingefallen.
Ich bin ehrlich gesagt, ich hatte das fest vor, diese Folge über Holzschuh zu schreiben und so einen von seinen Fällen zu erzählen, was total interessant ist. Ein alter Richter, der ein Buch 1957 oder 54 geschrieben hat über Jugendstrafrecht, ganz interessant. Und was der für Gedanken zum Jugendstrafrecht hatte, das wollte ich euch nur nicht vorenthalten, weil das schon so uralt ist und weil es immer noch so aktuell ist. Aber ich bin über das Schreiben und der Frage, womit habe ich mich die letzte Woche beschäftigt, in diesem Cannabis-Thema gelandet und plötzlich war ich in der Einheitsstrafe und dann wird es hinten angestellt. Aber das heißt ja, dass wir recht bald wieder podcasten müssen.
Genau, wir hatten, glaube ich, das auch schon ein paar Mal, dass wir versprochene Themen dann sehr lange aufschieben mussten, bis es aus sachlichen, tatsächlichen oder auch einfach nur Befindlichkeitsgründen hat es dann manchmal ein paar Folgen gedauert, bis wir es wirklich dann angepackt haben.
Ja.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese schöne Erläuterung, was Einheitsjugendstrafe und Gesamtstrafe und diese ganzen Tagessatz-Additions- und Nicht-Additions-Dinge angeht. Ich weiß sie übrigens immer noch, ich könnte sie auch immer noch sagen, aber ich muss es nicht. Du glaubst es mir hoffentlich.
Ja.
Ich habe verstanden, dass wir nächstes Mal etwas machen, von dem wir noch nicht genau wissen, was es ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es um Karl Holzschuh, den alten Jugendrichter, geht, ist gar nicht so klein.
Genau. So würde ich das formulieren.
Haben wir noch was vergessen?
Nö.
Wir weisen nochmal darauf hin, wenn diese Folge tatsächlich am 9. oder 10. April irgendwann herauskommt, dass am 10. April, also am Mittwoch, Maria vielleicht im Radio bei Deutschlandfunk zu hören ist, 19.15 Uhr zur Diskussion.
Mal gucken.
Ja. So viel Zeit ist nicht mehr, dass die Journalisten sich dann rumentscheiden können.
Mal schauen.
Und wenn ihr uns dann nicht hört oder Maria da nicht hört, dann hört ihr uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast, denn wir versprechen, dass wir weiterhin auf Sendung bleiben erstmal.
Ja.
Bis dahin.
Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
Tschüss. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. This game most of the night.